ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen präapokalyptischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein, wirklich nach einer Ewigkeit. Mal wieder.
Das stimmt, die letzte aufgezeichnet hatten wir im Januar, glaube ich, ne?
Genau, veröffentlicht wurde sie Anfang Februar.
Nee, Moment.
Und jetzt sind wir mitten im April, alles blüht, alles
knopst. Nein, ich habe hier noch eine Sendung, ich habe hier noch eine Vrindheit liegen. Das hast du eventuell vergessen, aber
ich vergesse nichts, Holger. Ganz bestimmt habe ich diese Sendung nicht vergessen. Die letzten 5 Wochen habe ich Tag und Nacht daran gedacht.
Ich wollte gerade sagen,
wann du sie endlich veröffentlicht.
Wie lange liegt die denn schon? Die letzte haben wir aufgezeichnet am Ende Februar. Ich gucke gerade im Kalender, tatsächlich Ende Februar ist die, ja, muss ich noch veröffentlichen. Ist ein bisschen was dazwischen gekommen bei mir, Verzeihung. Aber merkt ja eh keine alte Sau, weil bevor diese hier veröffentlicht wird, ist die andere ja längst veröffentlicht. Also hätte ich mich jetzt gar nicht, eigentlich habe ich mich gerade selbst ans Kreuz genagelt, merke ich.
Ja, es war furchtbar. Mir fehlt die Zeit ohne Vrindheit sehr. Mir persönlich, weil ich bin ja ein Ambivert. Das sind so diese Leute, die sich nicht die nicht entscheiden können, ob sie introvertiert oder extrovertiert sind.
Aha.
Und ich bin ja eigentlich von Natur aus introvertiert, aber es tut mir sehr gut, extrovertiert zu sein, ja. Ich brauche aber dafür jemanden, der das in mir triggert und das bist halt du.
Ambivertiert? Ist das überhaupt ein Wort?
Nein, du bist nicht ambivertiert, das klingt ja wie pervertiert. Ambivert, so nennt man diese Ambiguitäts, also das kommt von ambig. Ambig, also Ambiguität.
Ambig, ist das nicht dieses Kirschbier aus Belgien?
Ich habe keine Ahnung, aber ein Ambivert ist jemand, der sowohl introvertierte als auch extrovertierte Anteile in sich hat.
Okay, muss man da dann auch Ambiversitätstoleranz haben?
Die muss man haben, aber wenn man zum Beispiel Partner einer solchen Person ist.
Mhm.
Das ist nämlich ziemlich hart. Also wenn es nämlich wenn man einen introvertierten Partner hat oder irgendwelche introvertierten Freunde, die dich mögen, weil du eben all diese ganzen Features hast, so gut zuhören kannst, sensibel bist, eher zurückgezogen bist, eher so stille Aktivitäten magst und auf einmal läufst du kreischend durch die Gegend, willst dich verkleiden, machst unanständige Witze. Das kann schon ganz schön anstrengend sein, weil man das halt aus dem Alltag nicht kennt und das wirkt so ein bisschen so, als würde sich die Person einmal nach außen stülpen und der böse Dämon würde von ihr Besitz ergreifen.
Mhm. Ich glaube ja immer noch, dass das kein Wort ist.
Aber es ist eins. Es ist ein Bullshit-Wort. Es ist so ein Buzzfeed-Wort. Buzzfeed hat es erfunden, wahrscheinlich, ja. Es ist also keine psychiatrische Diagnose und auch nichts, was irgendwas mit ernsthafter Psychologie zu tun hat. Aber das gibt es. Ja, und alles, was ich sagen wollte, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen. Dabei wollte ich einfach nur sagen, dass mir die Vrindheit gefehlt hat, weil meine extrovertierten Anteile sehr wenig Gelegenheit hatten, so ausgelebt zu werden.
Aber du hättest doch auch schreiend durch Augsburg rennen können. Da wärst du sogar in die Zeitung gekommen wahrscheinlich.
Ja, ich kann meinen Ruf nicht riskieren.
Ja, das kann ich verstehen. Das kenne ich. Die erste Frage dieser Sendung kommt von Daniel und lautet: Welche Socke zieht ihr euch zuerst an? Die linke oder rechte? Ich finde ja, dass diese Frage mehr über den Fragesteller aussagt, aber gut.
Das ist mit Sicherheit ziemlich random, wie ich die Socken anziehe. Ich könnte es dir jetzt echt nicht sagen. Also pass auf, ich habe jetzt hier 2 Mumin-Socken liegen. Die liegen hier einfach so,
weil du originell an den Füßen sein willst.
Ich bin originell an den
originelle
Füßen.
Das Füße. Ist nicht, was ich sage. Alexandra Tobor hat originelle Füße.
Das ist auch kein Geheimnis. Ich erzähle das auch öffentlich.
Was?
Dass ich gerne bekloppte Socken trage. Ich mag
ich bin noch bei den originellen Füßen hängen geblieben.
Ach so, ja, die Füße sind nicht so furchtbar originell, halt so ganz normale Stullenfüße wie beim Pumuckl. Also, ich ziehe mich jetzt an. Aha, der linke Fuß ist zuerst. Okay, muss meine dämonische Ausrichtung sein. Wie ist bei dir?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe halt Socken, da steht, also bei manchen von meinen Socken steht drauf, links, rechts. Ja? So Wandersockengedöns und sowas. Oder so Pseudo-Profi-Socken oder was das ist. Und da steht halt L oder R drauf.
Okay.
Steht halt L oder R drauf und da ziehe ich halt das an, was ich als erstes in der Hand habe. Und ansonsten habe ich mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich zu. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht.
Aber apropos nicht. Socken.
Aber überhaupt so, wie denkt, was ist denn das überhaupt für eine Art zu denken? Also ich ziehe mir halt Socken an. Ich hab doch nicht. Hat man so Automatismen? Habe ich Automatismen, von denen ich nichts weiß?
Ja, ich verstehe die Frage auch nicht. Aber apropos Wandersocken, weil ich habe jetzt lustigerweise, als du das Wort gesagt hast, nicht an Socken zum Wandern gedacht, sondern an so wandernde Socken, weißt du, die auch so in der Waschmaschine herumwandern.
Mhm. Die und wandernden Socken von Studio Ghibli ist ein Film, ne? Von
was?
Nicht?
Jetzt im Ernst?
Nein.
Das hört sich etwas an, was eine KI halluziniert hat.
Nein, es gibt doch, aber du kennst doch das wandelnde Schloss, oder nicht?
Ja, das wandelnde Schloss.
Was ist denn das? Miyazaki. So, und da fand ich jetzt die wandernden Socken, fand ich total lustig von mir.
Die wandernden Socken, ja,
ich
genau.
Wollte, das fand ich total lustig von mir und wollte damit natürlich auch gleichzeitig einen unterschwelligen Hinweis darauf geben, dass ich popkulturell auch, jetzt sage ich Manga und es ist Anime, dass ich popkulturell selbst in diese Richtung einigermaßen bewandert bin, zwar so, dass ich unterschwellig Scherze drüber machen kann, aber natürlich ist es mal wieder völlig in die Hose gegangen.
Ach so ist das, okay. Ja, also von wegen Wandersocken, weil das ist mal ein Mysterium, Alltagsmysterium, nach dem noch nie irgendjemand in der Blindheit gefragt hat. Was passiert eigentlich mit den Socken in der Waschmaschine? Kennst du das? Man wäscht eine Ladung Wäsche, hat vorher alles so abgezählt oder in Blick genommen, was man da reingeworfen hat. Alle Socken waren in Paaren und dann wäschst du die Wäsche und plötzlich hast du ein paar Socken ohne den passenden Socken dazu.
Ja,
also dann kommt das aus der Waschmaschine und einer fehlt.
Ja, es waren nicht alle Socken in Paaren. Ich glaube, das ist einfach selektive Fehlwahrnehmung.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Socken manchmal hängen bleiben, wenn du zum Beispiel so einen Kissenbezug mitwäschst oder so.
Okay, dann
da
im
kann sich sehr leicht.
Ja, gut.
Genau, da kann sich etwas leicht verfangen. Ja, weiß nicht. Also ich finde es total seltsam und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich immer alles in Paaren reintue.
Ja, nee, ja, ich bin mir da auch immer sicher, aber wenn ich dann mal ehrlich bin, statt sicher, fällt mir auf, dass es auch sein kann, dass ich mir das eingebildet habe oder dass die eine dunkelgraue Socke für schwarz gehalten habe oder sonst irgendwie was.
Na gut. Ah.
Na gut. Wir bleiben bei Kleidung. David fragt, ist die Baggy-Hose mittlerweile zurückgekehrt? Und wenn ja, wohin? Also in welche Nische?
Die Baggy-Hose, heißt es nicht Baggy-Pants? Sag ja auch nicht.
Also genau.
Jeans-Pants.
MC-Hammer-Hose.
Also weißt du, so Baggy-Hosen, ne?
Ja.
Das ist für mich, das verhält sich so wie, also es gibt auch diese Umstandsmode für Schwangere.
Ulla Popken?
Nee, ich meine wirklich Umstandsmode.
Ist das nicht Ulla? Nee, Ulla Popkin war Übergröße, genau.
Ja, ja, ja. Genau. Und ich finde, dass so Baggy Pants halt die Entsprechung von Schwangerschaftsmode sind, nur wenn man halt eine Windel braucht.
Ja, nee, so groß
doch,
sind diese Windeln.
Die hängen immer so sackartig rum um den Arschbereich. Das ja, sind aber, doch die, oder?
Nee, Baggy, ja, die nicht, nee, Baggy Pants sind die, die im Schritt so weit runterhängen.
Ja, genau, sag ich ja.
Ja, aber
da passt ein ganzer Entenhintern rein.
Nee, im Schritt, also die hängt zwischen den Beinen, ist sehr viel Stoff. Am Arsch nicht notwendigerweise. Also klar, ne, dadurch, dass unten viel Stoff ist, ist natürlich am Arsch auch mehr Stoff, aber die ist am Arsch nicht unbedingt sehr weit, oder? Doch, ist
ach
sie.
Ach so, du meinst, die könnte auch ganz tight am Arsch sein, aber sozusagen dann abgelassen
gegen. Sieht bestimmt lustig aus, ja, sieht bestimmt ganz lustig aus. Aber nee, doch, die müssen ja obenrum auch weit und breit sein. Tatsächlich sind diese Dinger auf eine Art zurückgekommen. Und zwar als, warte mal, wie hießen die? Also Baggy Pants ist ja eigentlich auch eine Pumphose, ist ja auch eine Baggy Pant, ne? Also hier so
Pump up the Jam.
Orientalische Schnabelschuh-Exotismus-Pumphose. So, ne? Ist ja auch eine Baggy Pants. Und
Exotismus-Pumphose.
Ja, nu, ne? So, wahrscheinlich auch kulturelle Aneignung, wenn ich jetzt nach Pumphose rumlaufe und am Lämpchen reibe.
Ja, Orientalismus, aber das darfst du auch nicht mehr sagen, nee, weil Orient ist ein sehr umstrittener Begriff.
Orient ist ein umstrittener Begriff?
Ja. Das haben wir in der Orientalistik gelernt.
What?
Ja, ja. Ja, weil Orient halt definiert wurde aus der abendländischen Sicht und
ja. Ja. Ja, natürlich.
Als das andere. Als das,
ja, es ist ja auch anders.
Substanziell andere.
Aber es
ja,
ist, ja,
ist auch anders. Ja, aber ich habe ja mal Religionswissenschaft studiert und da gab es so ein bisschen Islamwissenschaft und so. Ja. Und da habe ich das alles mitbekommen, dass das alles sehr problematische Begriffe seien.
Also ist das wirklich ein problematischer Begriff oder war das wieder irgendeine antiimperialistische Pappnase, die hinten in der Ecke gesessen und das behauptet hat?
Ja, also, nee, das ist halt einfach die antiimperialistische Strömung schlechthin, die diese in diesen Feldern auch herumwabert.
Ja, ja, aber wovon redet die Wissenschaft? Reden die vom Orient oder nennen die es irgendwie anders? Also, weil wenn
ich glaube, die nennen das tatsächlich mittlerweile anders.
Ah, krass. War mir überhaupt nicht klar.
Mhm.
Naja, jedenfalls ist das zurückgekommen und ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, sie nennen es Parachute-Hosen, also Fallschirmhosen, die jetzt nicht notwendigerweise aus Ballonseide sein müssen, aber halt sehr weite Hosen, sehr weit geschnitten, sehr weite Beine, auch tiefer Schritt und Gummizüge an den Bündchen unten. Also damit sehe ich junge Jugendliche dieser Tage sehr viel rumlaufen. Sie laufen sowieso in extrem weiten Klamotten rum. Also die
ja,
Skinny Jeans, die dann auch noch irgendwie 5 Zentimeter zu kurz ist, sehe ich bei jungen Leuten gar nicht im Moment.
Weißt du, was ich krass finde? Jetzt stell dir bitte folgendes Frauenzimmer vor. Ungefähr 20 Jahre alt oder 25, trägt eine Baggy Pants, aber noch mit so Hochwasser, weißt du?
Ja, Hochwasser Baggy.
Man sieht
Hochwasser Baggy Pants Schlaghose.
Ja, weiß ich nicht, ob unbedingt Schlaghose, aber auf jeden Fall sowas unglaublich Weites und Unförmiges, mit Hochwasser halt, dann so Socken und man sieht dann so blockartige Lackschuhe dran und dazu trägt die so eine super weite, unförmige Lederjacke und hat so eine freche Bobfrisur, 80er Jahre, designmäßig und so eine Nickel-Sonnenbrille.
Ich habe irgendwie das Gefühl, als würdest du ein altes Foto von dir selbst beschreiben gerade.
Willst du mich verarschen?
Nee, aber
ich habe nie so etwas getragen.
Gut, gut. Nee, ich dachte nur so, stell dir das mal vor und ich so bla 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 und eine gute Pointe wäre halt gewesen, das bin ich.
Oh mein Gott. Nein, ich denke mir jedes Mal, wie scheißegal muss dir dein eigenes Aussehen sein, um so rumzulaufen.
Naja,
aber ich sehe ganz viele Frauen so rumlaufen.
Ja, wie scheißegal muss dir sein, was die anderen von deinem Outfit halten. Das ist ja grundsätzlich, finde ich das ja eine sehr lobenswerte Einstellung. Das Problem, was ich da oft habe, was heißt Problem, aber was mich oft feixen lässt, ist, die sehen ja alle so aus. Also das ist ja kein Individualismus, sondern das ist
ja,
ein bestimmter Stil, eine bestimmte Strömung, die für Individualismus steht.
Ja,
und
genau.
Ich denke dann oft, auch gerade bei so Punks, ne, so schmutzig und zerrissen und dit und das und jenes. Ich sehe die manchmal und denke mir, ihr steht länger vorm Spiegel als ich. Und
ja,
hinterher seid ihr so angezogen, dass alle, die nicht so angezogen sind wie ihr selbst, wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Komisches Verhalten.
Ja, so ist es. Und irgendwie, weißt du, es gibt ja so die Frauen, denen kann man sagen, ach, du kannst alles tragen. Weil die sehen halt so attraktiv aus, die können literally einen Kartoffelsack anhaben und sehen damit immer noch gut aus.
Ja, so Menschen gibt es, ich hasse die auch alle.
Und ich glaube, es gibt so einen Switch in der Kultur, dass man jetzt sagt, es geht nicht so um die körperliche Attraktivität, sondern um die Boldness. Dein Selbstbewusstsein ist der neue Wert. Und wenn dein Selbstbewusstsein so groß ist, dass du die beschissensten Klamotten tragen kannst, dann ist das auch ein Zugewinn an Prestige sozusagen.
Vielleicht.
Und früher gab es ja noch so Mischformen. Ja, man hat dann Sachen getragen. Also ich sag dir jetzt zwei Outfits, wo diese Mischformen irgendwie auch funktionieren. Da sehen die Sachen aus cute by comparison. Wenn du zum Beispiel so grunge-mäßig ein Blümchenkleid trägst und dazu Springerstiefel.
Mhm.
Oder halt so eine unförmige Baggy Pants und dazu aber ein knallenges Crop Top.
Mhm.
Sieht halt süß aus by comparison.
Mhm. Ja, bis man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Ne? Also irgendwann hört das auch.
Ja, genau. Also zum Beispiel die Frisur von Heidi Reicheneck, die geht, die kannst du tragen mit 37, aber nicht mehr mit 47.
Warte,
wie ein Cartoon von Katz und Gold uns verrät.
Wenn Katz und Gold das sagen, dann stimmt, dann brauchen wir ja gar nicht drüber,
Ja, aber ey, das ist perfekt. Also wirklich, die Baggy Pants gehört zu den Klamotten, die man ab 40 wirklich nicht mehr tragen kann.
Ja, oder muss, ne, wenn man so einen Arsch hat wie ich, ne?
Ja. Siehst du, so habe ich die Baggy Pants eigentlich nicht gedacht, dass das ja auch eine Ola-Popken-Hose sein könnte. Ja,
natürlich.
Und nicht unbedingt eine Streetwear-Hose. Ja,
du hast halt, oft das Problem, wenn du fett bist, hast du oft das Problem, dass du kannst sowieso, von der Stange kannst du kaum kaufen. Also ich sag mal, so bis 2XL kannst du noch in den normalen Läden einkaufen. Wobei, da ist ja dann auch, das Problem ist ja immer, XL ist ja nicht gleich XL. Das ist ja je Hersteller, je Geschäft, je irgendwas ist das ja immer unterschiedlich leider. Aber so bis 2XL, also bis zu einem gewissen Maß, kannst du in normalen Geschäften einkaufen. Sobald du oft über 2XL hinauskommst, bei vielen Sachen sogar schon über XL hinauskommst, musst du in Spezialgeschäfte gehen. Das ist extrem teuer. Oft ist es, mittlerweile geht's. Früher war es halt so, dass du, also ich konnte mit 30 nicht in diesen Übergrößengeschäften einkaufen, weil die ausschließlich Klamotten verkauft haben, in denen ich aussah wie mein eigener Vater. Das hat sich ein bisschen gebessert. Aber du, auch da hält so, die Trends gehen auch an den Spezialgeschäften nicht vorbei. So, und wenn jetzt gerade Skinny Jeans irgendwie angesagt sind, dann kriegst du halt in den Spezialgeschäften Skinny Jeans in Übergröße. Ja, da passe ich mit dem Arsch gut rein, aber mit den Beinen schon lange nicht. Weil die sind ja auch fett. So. Und dann bist du bist dann irgendwann bist du dabei, nur noch so Kompromisse zu machen. Sagst ja, okay, das ist zwar irgendwie alberne Hip-Hopper-Baggy-Scheiße, aber das zwickt wenigstens nicht den ganzen Tag, sondern ich kann bequem darin rumlaufen und mich hinsetzen und sowas. Das, da geht das auch hin. Also die Skinny-Phase war wirklich nicht schön. Und mittlerweile gibt es ja auch überall Slim-Fit. Wo ich auch denke, alle werden immer fetter und irgendwie gibt's immer mehr Sachen in Slimfit. Irgendwie ist doch
hey,
was,
das stimmt. Das stimmt, doch, aber je fetter der Arsch bei Frauen, desto enger die Jeans, habe ich festgestellt.
Nee, eigentlich nicht. Dir fällt das nur auf, weil der Arsch halt irgendwie fett ist und draufsteht. Ja. Frauen haben immer enge Jeans an, was ich verstehe das auch nicht. Das ist so, jetzt wo du sagst, fällt mir auf, dass mich das seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, verstört. Dass Frauen immer enge Jeans anhaben.
Ja. Und das ist ja auch nicht bequem. Das drückt doch.
Weiß ich nicht. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist es auch ganz schön, weil es irgendwie eine Außengrenze sozusagen definiert irgendwie und hält.
Du kannst ja gleich eine Leggings anziehen.
Ja, nu ja. Ja, nee. Das ist ja ein komplett anderes Kleidungsstück. Also die Jeans, die fällt ja dann trotzdem und an den Waden sind die ja dann doch meistens ein bisschen locker. Aber das ist so ein Phänomen, das ich noch nicht so richtig durchdrungen habe. Warum Frauen so enge Hosen haben? Okay, könnte ich nicht mit rumlaufen. Also würde ich nicht.
Ja, machen. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es auch ein bisschen Mangel an Auswahlmöglichkeiten. Die allermeisten Jeans sind tatsächlich eng anliegend. Also selbst so die Auswahl, die du im C&A hast. Das sind die allermeisten Jeans wirklich eng und slim fit und super slim, ja. Was weiß ich.
Ja, raff ich nicht, aber. Also, weil das wäre auch noch im Sinne der Marktwirtschaft, wäre es ja sogar schlau, würden die Hersteller auch für Frauen diese weiten Hosen anbieten, was sie vielleicht tun und keine kauft sie, kann natürlich auch sein, aber. Ne, also weil wenn Hersteller A macht enge Hosen für Frauen, Hersteller B macht weite Hosen für Männer. Jetzt könnte natürlich Hersteller A hingehen und sagen, ich mache jetzt auch noch weite Hosen für Frauen. Und vielleicht kaufen die dann ja auch der ein oder andere Mann. Weil du in den Schnitten ja dann auch oft das Problem hast, dass du einen Männerschnitt hast, der irgendwie überhaupt nicht richtig passt. Und dann dir mal den Frauenschnitt antust und das passt dann. Wenn es das überhaupt in der richtigen Größe gibt, weil anscheinend gibt es keine fetten Frauen. Also ich habe noch nie Frauenklamotten, ja vielleicht auch in den Übergrößenländern auch, aber ich habe noch nie Frauenklamotten in meiner Größe in einem normalen Laden gesehen zum Beispiel. Oder ja. In großen Größen. Ist auch so ein Ding. Ich glaube, da wäre, glaube ich, sehr, sehr viel Optimierungsbedarf, was das so angeht. Auch diese, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, der Unterschied zwischen XL und L oder was auch immer, also zwischen zwei Größen von L nach XL, ist einfach nur eine Vergrößerung des gesamten Kleidungsstücks um, keine Ahnung, 10%.
Ja.
Was ja super ist, wenn du einen dicken Hintern hast, weil dann passt die Hose um deinen Hintern rum, aber sie ist gleichzeitig auch 10% länger. Und je größer deine Hose ist, desto länger ist deine Hose auch. Es sei denn, du kaufst spezielle Maße, gibt's auch, es gibt auch so, spezielle Konfektionsgrößen und sowas. Das heißt, du hast dann irgendwann eine Hose, die passt zwar gut, aber damit musst du als erstes zur Schneiderin, um die kürzen zu lassen. Das geht mir mein Leben lang schon so. Das ist sowas von nervtötend. Und alleine da hinzugehen, zu sagen, okay, wir haben ja die Möglichkeiten. Also wir können ja individuell vermessen und dann gucken, dass wir Klamotten in mehr oder weniger individuellen Größen machen. Es muss ja nicht maßgeschneidert sein. Es reicht ja Maßkonfektion. Also Stangenware mit stärkeren Nuancen, wo du dann sagen kannst, zum Beispiel bei mir, ich brauche halt eine andere Hosengröße als eine Sakkogröße. So, und das hast du halt, wenn du Anzüge kaufst, geht es sehr gut. Das ist auch so, okay, meine Jacke muss 2 Nummern größer sein als meine Hose oder sowas. Aber so bei Alltagsklamotten, modischen Klamotten ist das überhaupt nicht der Fall. Da stimmt, irgendwas stimmt immer nicht. So, und bei mir zum Beispiel, mein Problem ist, mein Bauch ist eine Nummer größer als meine Schultern.
So, ja, ja.
Also unbequem angezogen zu sein. So, das heißt, ich habe halt immer irgendwas an, was in den Schultern nicht richtig sitzt, damit es am Bauch sitzt, oder was am Bauch zu eng ist, dann aber in den Schultern sitzt. So, super ärgerlich. Und da könnte man echt viel machen.
Ja.
Vielleicht gibt's auch schon irgendwie eine chinesische App. Vielleicht gibt's schon irgendeine chinesische App, die so sowas anbietet und wir wissen es
nicht. So wie Books on Demand, nur halt für Klamotten, gell?
Ja, wie Books, wie das kölsche Wort für Hose. Butz. Ja,
oh mein Gott.
Butz on Demand.
Butz on Demand, das ist ja großartig. Oh, wir haben gerade die perfekte Geschäftsidee aus dem Boden gestampft.
Butz on Demand. Super. Gleich mal Sendungstitel draus machen.
Oh Gott.
Wo waren wir? Da. Christiane schreibt, gerade wollte ich meiner Tochter das E im Fahrstuhl erklären, das ja bekanntlich für Erdgeschoss steht. Und da ist mir zum ersten Mal das Geschoss in dem Wort aufgefallen. Warum nennen wir Etagen Geschosse? Hatte das mal was mit Schießen zu tun?
Ah.
Ja, das könnte durchaus sein, dass das was mit Schießen zu tun hat oder auch im weitesten Sinne. Also ein Hochhaus schießt ja auch in die Höhe, wenn es gebaut wird, sagt man ja so.
Mhm.
Wenn man halt den Bauprozess beschreibt.
Mhm.
Mit im Aufzug schießt es sich nach oben, aber gut, Aufzüge, ich glaube, das Wort ist viel älter als Aufzüge. Attraktive Frauen nennt man auch Geschosse. Das was mit Schießen zu tun?
Die nennt man aber auch Granate.
Ja, genau. Ne?
Granate und Geschosse. Ja, nein, es ist ganz einfach. Es hat was mit der Bauweise zu tun, dieser Gebäude.
Und hast du es gegoogelt?
Ja, natürlich. Nein. Ich?
Ist dir gerade eingefallen.
Dann lese ich jetzt aus der Wikipedia vor. Sonst hätte ich es jetzt so formuliert. Als
ja, mach
hätte
mal. Das ist
ganz jetzt interessant. Jetzt. Und zwar geht es um Ständerwerkbauwerke, also wo du erst einen Rahmen baust und dann die restlichen Einbauten machst. Jetzt mal so einfach gesagt. Und da werden, Achtung, Quer- und Deckenbalken im Ständerwerk werden eingeschossen.
Ah.
Ja, das Ständerwerk steht und dann nimmst du einen Querbalken und schiebst den oder ziehst den praktisch dann quer durch, um da auch Stabilität zu haben. Und das nennt man Einschießen, daher Geschoss.
Interessant. Mhm. Okay, wieder was gelernt. Aber Christiane, wirklich, das hättest du auch selber googeln können.
Ja, wahrscheinlich weiß die das sogar, weil aber wollte uns halt. Aber ja, nee, das Spaßen, war jetzt, da habe ich ja. Da, also ich mache das nicht mehr mit der Wikipedia. Das nächste Mal denke ich mir wieder irgendeinen Scheiß aus.
Mhm. Ist besser.
Ja, Martin schreibt, ein neuer Spielplatz entsteht. Ihr dürft euch ein Spielgerät wünschen. Welches? Ihr dürft euch ein Spielgerät wünschen. Welches?
Also, bei Spielplätzen habe ich so ein Faszinosum.
Mhm.
Und zwar Sowjetspielplätze.
Sowjetspielplätze?
Ja. Aha. Im Ostblock, aha, im gesamten Ostblock gab es in den 70er und 80er Jahren Spielplätze, die waren so Weltall-themed. Also da
ah, so kleine so Blechraketen
so eine
Blechrakete zum Reinsetzen.
Genau, mit so einem Hütchen, mit so einem runden Fenster, aus dem du rausschauen konntest. Dann gab es solche Kletterkugeln, die wie Planeten waren, wo du so auf so Saturnringen umherhüpfen konntest und so. Also alles, was in irgendeiner Weise an Raketen, an Raumfahrt erinnert, das habe ich mir immer sehr gewünscht. Auch im Westen. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum hier immer nur so komische Piratenschiffe rumstehen und so Dschungel.
Das kann ich dir erklären. Das hat einen einzigen Grund. Im Weltraum siegte die SU.
Ja. Ja, natürlich. Apropos, das ist jetzt, oh Gott, meine Gelegenheit hier zu betteln. Auf meiner Amazon-Wunschliste steht ein Buch, das heißt Soviet Playgrounds. Es ist sehr teuer, ich kann es mir nicht leisten. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mir jemand schenken würde.
Ja, musst du mir mal den Link dann schicken, ich schreibe es in die Show Notes. Ja. Und den Link zu meiner Wunschliste auch. Da sind auch nur teure Sachen drauf, die ich mir nicht leisten kann. So.
Ja, was ist es denn bei dir?
Ach so, nee, das, also, weil du sagtest, du, ich hätte dich immer gewundert, dass hier dann so Piratenschiffe und sowas gesehen.
Ja,
ich glaube,
ja,
das ist ganz, das ist die Idee des besseren Menschen im Ostblock war ja stark gekoppelt an Fortschritt, insbesondere technischen Fortschritt. Mhm. Und ich glaube, das war auch, die Spielplätze waren Teil der Propaganda.
100 Pro, ja? Natürlich.
Und bei uns die Spielplätze sind halt irgendwie wahrscheinlich, nee, das ist, also ich glaube nicht, dass unsere Spielplätze Propaganda sind, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass unsere Spielplätze der, ich sag mal, eine Art konservativer Versuch sind, eine Welt von gestern zu präsentieren, die ja dadurch, dass sie von gestern und hinreichend beschrieben ist, auch behütend genug ist. Mhm. Also, dass du, ne, dass du so, ja, komm, hier ist so eine Fantasiewelt für die Kinder. Piraten, ja. Ne, gibt's ja alles nicht mehr. Also eine Fantasiewelt, in der sie lange geborgen bleiben können, sag ich mal. Mhm. Und im Ostblock finde ich durchaus vorstellbar, dass das eine Fantasiewelt sein sollte, die Kinder animiert, in die Zukunft aufzubrechen und das auch zu glauben.
Ganz
dass
bestimmt.
Dass sie bessere
ganz
Menschen bestimmt. Sind und werden, weil die SU, die Sowjetunion im Weltraum nämlich gesiegt hat. Es gibt ein Lied, kennst du das? Amerika schießt Affen mit Raketen halb besinnungslos in den Raum oder so ähnlich. Das kann man nur Affen bieten und im Weltraum siegte die SU. Muss ich mal raussuchen, weil ich auch mal in die Show schreiben. Im Weltraum.
Auf jeden Fall, was ein sau interessantes Thema, so ideologische Ausrichtung von Spielplätzen.
Naja, das wirst
ist
du.
Super.
Ich glaube, dass du das in allen Diktaturen finden kannst.
Ja.
Also das hast du ja wirklich, du hast in allen Diktaturen, in allen Autokratien, hast du ja den eigentlich permanenten Versuch, den Alltag in einer solchen Weise zu bespielen, dass das Volk, also das Individuum der Totalität des Regimes nicht entkommen kann.
Ja, ja, natürlich.
Das ist ja der wesentliche Alltagsunterschied zwischen unseren liberalen Gesellschaften und den Gesellschaften, die in Diktaturen leben müssen. Und da ist der Spielplatz im Ostblock ist wahrscheinlich ideengeschichtlich kaum was anderes als das riesige Plakat von Gaddafi in Libyen irgendwo an der Wand war.
Ja.
So, Ideologie immer präsent halten. Nee. Und wir sind halt das komplette Gegenteil davon. Und darum macht es das ja auch für viele, viele Menschen extrem schwer, in unserer Gesellschaftsordnung überhaupt zurechtzukommen. Darum haben wir ja so viele Menschen, die sich nach Autorität und Autoritarismus sehnen.
Ja.
Dass ihnen gesagt wird, wie es zu sein hat und sie sich das nicht selbst überlegen müssen. Ja. Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich mir für ein Spielgerät wünschen würde. Ne?
Schwer
zu sagen. Ich überlege gerade.
Rutschst du gerne? Kletterst du gerne?
Ist mein Arsch breit?
Ja, guck mal, du könntest dir ja so eine Wippe wünschen, mit so besonders breitem Arsch.
Genau, also, Breitarschwippe. Breitarsch-Einheitswippe.
Genau.
Kennst du die Einheitswippe? Ist so ein Denkmal hier in Berlin.
Nee, kenne ich nicht.
Nee, Wippen fand ich doof. Schaukeln fand ich immer ganz nice. Stimmt, Schaukeln fand ich lustig. Also
du es aber mit fettem Arsch schwer auf der Schaukel. Also kann
nee,
ich nur von mir sagen.
Das geht schon, man kann sich draufsetzen und dann schneidet aber die Kette rechts,
ja,
links.
Ja, das ist so schrecklich.
Ja,
ja, ich will immer schaukeln. Immer wenn ich einen Spielplatz will ich schaukeln. Und ich bin zu groß für die Schaukel, das ärgert mich jedes Mal.
Und was ich auch mal richtig super fand, aber da war ich dann auch schon älter, es gibt so Klettergerüste an Spielplätzen, die mit so Netzen, also aus groben Stricken, haben sie dann so grobe Netze geflochten und so. Und da kann man sie super reinlegen und einfach da liegen. Das finde ich eigentlich auch
so
ganz
cool. So rumflacken im Netz.
Genau, chillen, sagen moderne Menschen dazu.
Ja, in Bayern sagen wir rumflacken.
Rumflacken. Im Netz. Da herinnen flacken. Noch eine Frage von Christiane. Oh, eine Frage an mich. Vor einigen Jahren hast du einen jungen Mann interviewt, der die herkömmliche Nahrungsaufnahme als eine obsolete Zeitverschwendung betrachtete und sich eine Flüssignahrung zusammengebaut hat, die er ein- oder zweimal am Tag zu sich genommen hat. Jede andere Form des Essens hatte er komplett eingestellt. Was ist aus ihm und seinem Essverhalten geworden? Hast du mal wieder was von ihm gehört? Ja, mit dem habe ich regelmäßig Kontakt. Und das stimmt auch nicht ganz, was Christiane sich da gemerkt hat. Die Sendung heißt Soylent Frank. Die kann ich auch gerne noch mal... Soylent kennst du, ne?
Ja.
Soylent Green, gab es so einen Film, wo sie Menschenfleisch gegessen haben. Die Sendung heißt Soylent Frank, ist ein Freund von mir, der hat ist der in so einem obskuren Forum oder Reddit oder sonst irgendwie was auf diese, auf so eine Subkultur gestoßen, die im Grunde ernährungsphysiologisch perfekt ausbalancierte Pulvernahrung zu sich nehmen, also Shake. Ne, flüssige Nahrung. Mhm. Gibt's das auch als ganz normale Produkte im Supermarkt, auch fertig auf Flaschen abgefüllt. Das kann man als Pulver auch bestellen. Ist halt wirklich, ja, im Grunde ein Pulver, shakest du in Wasser und wenn du dann irgendwie, also dosierst halt so, wie du es für richtig hältst, aber wenn du, ich sag mal, 5 Shakes am Tag getrunken hast, hast du alles, was du an Nährstoffen, Makro- und Mikronährstoffen brauchst, aufgenommen, bist auch satt geworden, weil auch recht viel Protein drin ist. Hast aber nicht gegessen. Und bei Frank war es so, dass er das nicht als obsolete Zeitverschwendung betrachtet hat oder hatte, sondern dass es ihn große Mühe gekostet hat, sich jedes Mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich jetzt essen? So, was esse ich denn jetzt eigentlich? Und dann stehe ich im Supermarktregal. Dazu war er auch noch ein Nerd. Das heißt, wenn ich ihm gesagt habe, naja, Pfannkuchen sind, dann machst du ein Ei, ein bisschen Mehl, rührst das alles glatt. Und dann kannst du es backen. Der hat dann schon gefragt, wie viel Mehl? Ich sagte, ja, bis du einen glatten Teig hast. Was ist denn glatt? Wie flüssig soll der denn sein? Ich sag, wie du für richtig hältst. Mach doch. So, der war halt, der musste dann auch immer ganz genaue Anleitungen, also Nerds halt. Das heißt, er war die ganze Zeit unzufrieden mit dem Umstand, dass er sich überlegen musste, was esse ich denn, wenn ich Hunger habe. So. Und dann ist er über dieses Zeug gestolpert und das hat ihm diese Entscheidung abgenommen. Das heißt, letztendlich hat ihn das befreit. Und das ist es tatsächlich auch, was dieses Zeug macht. Es befreit dich von der Entscheidung, was esse ich denn als nächstes. Ich kann mit dem trotzdem eine Pizza essen gehen. Es ist nicht so, dass er jetzt überhaupt keine feste Nahrung mehr zu sich nimmt.
Okay.
Das kommt ja noch früh genug im Leben. Es stimmt halt, also es ist nicht so, dass er es obsolet. Es war auch nicht ein- oder zweimal am Tag, sondern mehrfach am Tag, weil so lange hält es dann doch nicht vor. Und er isst auch normal weiter, nur halt nicht so wie du oder ich, die da stehen und denken, was esse ich denn? Eier habe ich noch, das habe ich noch, dann koche ich mir das. Nee, habe ich aber eigentlich keine Lust zu. So, ja. Aus dem und seinem Essverhalten ist viel geworden. Also das funktioniert. Und es funktioniert auch für mich. Also ich habe dann nach dieser Sendung mich auch ein bisschen damit beschäftigt, mal reingeguckt, was es so gibt. Und selber mischen war mir zu anstrengend. Und es gibt halt mittlerweile auch Hersteller, die das als fertiges Pulver anbieten. Und das steht bei mir in der Küche tatsächlich. Also ich habe das auch oft, dass ich einfach nur entweder Hunger hab oder denke, du solltest mal was essen und auch nicht wirklich weiß, was und keinen Bock auf dies, keinen Bock auf das, dann mache ich mir so einen Shake, schmeckt ein bisschen wie so ein sehr, sehr leicht gesüßter Haferschleim, Entschuldigung, Porridge, und macht halt satt. Also ich finde, es ist, ja, ist ganz praktisch.
Boah, für mich war das überhaupt nichts, weil für mich eigentlich die Hauptfreude am Essen in der Struktur und Textur des Essens besteht.
Immer?
Ich glaube, das könnte ich nicht lange durchhalten. Ich weiß, ich habe auch manchmal so Tage, wo ich denke, habe ich keinen Bock auf Essen.
Ich habe das so
da wär's, oft. Ja, da wäre sowas schon gut. Aber
ich habe das wirklich.
Als Prinzip finde ich das
als Prinzip,
entartet.
Man muss das halt auch durchhalten können. Und dazu muss man, glaube ich, auch eine bestimmte Art gebaut sein geistig. Also ich könnte das nicht. Also ich könnte mich nicht, ich sag mal, zu 90% oder 95% davon ernähren. Aber zu 30% locker.
Mhm.
Also weil es total oft, ja, wie gesagt, ich habe das total oft, dass ich zwar Hunger habe, aber auch nicht so richtig weiß was und mir vieles, was ich dann, wo ich dann, vieles dann auch einfach zu üppig ist. Weißt du, ich so, oh, ich hätte Bock auf einen Cheeseburger. Ja gut, aber damit hast du dann direkt irgendwie die Hälfte der Kalorien für den ganzen Tag aufgenommen und das ist mir oft viel zu viel. Das ist so, naja. Kann ich auch dumm und dämlich drüber erzählen, über Ernährung. Aber ja, also wie gesagt, das Zeug, was ich mir da shake, ich mag das sehr gerne. Tatsächlich. Stefan fragt. Eine Bemerkung von, ich bin über eine Bemerkung von Holgi gestolpert. Ich habe gerade eine alte NSFW-Folge hineingehört und bin dabei über eine Bemerkung von Holgi gestolpert. Die Grünen seien fortschrittsfeindlich. Heute, also Juni 21, habe ich den Eindruck, dass Holgi die Grünen für progressiv hält. Frage, sind die Grünen heute wirklich progressiver als 2015 oder hat sich nur der Blick darauf verändert? Ich frage zuerst mal dich, sind die Grünen heute progressiver als vor 10 Jahren?
Boah, was weiß denn ich?
Naja.
Das ist für dich eine Frage. Los, beantworte sie, los.
2015, ich überlege gerade, wo ich bin.
Also soweit ich weiß, sind alle konservativer geworden. Stichwort Rechtsruck, und zwar sämtliche, ja, alle.
Andererseits sind die Grünen auch tatsächlich progressiver geworden, weil die Grünen einfach mal ihren Pazifismus neu definieren oder umdefinieren mussten und das auch getan haben. Und das finde ich dann doch progressiv. Sie sind energietechnisch progressiv. Es ist nicht leicht. Vor 10 Jahren, 2015, die Grünen für fortschrittsfeindlich. Okay, es kann sein, dass ich damals bin ich noch recht viel Auto gefahren. Ja, das kann eigentlich nicht das Problem gewesen sein. Also sie haben, wo sie fortschrittsfeindlich sind, das ist in solchen Bereichen wie grüne Gentechnik, wie man es nennt. Also wirklich Wissenschaft einzusetzen, um unsere Ernährungssituation zu verbessern oder zu verändern. Das finde ich nach wie vor problematisch, das finde ich nach wie vor fortschrittsfeindlich. Ich finde, die Grünen sind auch an der Stelle fortschrittsfeindlich, wo sie Alternativmedizin immer noch nicht für das oder mit dem bezeichnen, was es ist, nämlich Charlatanerie. Das ist auch noch nicht raus. Ich finde sie auch fortschrittsfeindlich. Das ist jetzt ein schwieriges. Also Kernkraftwerke, ne? Also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Kernkraftwerken. Wenn man das nicht haben muss, dann finde ich, sollte man das nicht haben, weil ein Kernkraftwerk ist, egal unter welchen Umständen, dürfte es gefährlicher sein als ein Windkraftwerk, weil die fallen im Zweifelsfall nur um und da kann man aus dem Weg springen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir damals und über viele Jahre auch eine andere Debatte über Kernkraftwerke gewünscht, nämlich nicht die Frage Kernkraftwerk ja oder nein, also haben oder nicht haben, sondern einfach mal zu gucken, was wollen wir denn eigentlich haben? Was von dem, was wir haben wollen, kann das Kernkraftwerk liefern? Und dann die Frage, wo müssen wir es denn eigentlich hinbauen? So ein bisschen wie jetzt mit der Endlagerstandortsuche. Wo müssen wir es denn eigentlich hinbauen, um den größtmöglichen Nutzen bei geringstmöglichem Risiko von diesem Ding zu haben? Und ich finde, so sollte man sowas diskutieren. Und das nicht zu tun, halte ich auch für fortschrittsfeindlich. Aber im Grundsatz halte ich die Grünen für eine progressive Partei. Und sie haben ja in den letzten 10 Jahren, das heißt sie eben nicht, aber wir als Gesellschaft, als Bundesrepublik Deutschland haben in den letzten 10 Jahren ja auch, glaube ich, bewiesen, dass das, was die Grünen seit mindestens 30 Jahren politisch fordern und auch immer wieder versuchen umzusetzen, wenn es auch mit sehr kleinen Schritten ist. Wir haben ja bewiesen, dass die Grünen recht hatten. Und alleine daraus bin ich schon gewillt, einen Vertrauensvorschuss zu formulieren. Aber ja, es gibt immer noch regressive Dinge bei denen und das ist unter anderem eben diese, ja, tatsächlich Fortschrittsfeindlichkeit, wenn es darum geht, eben sowas wie Gentechnik. Ja, ey, das ist schlimm. Also alles, was man nicht sehen kann, pauschalisiere ich jetzt mal. Strahlung, Gene, was gibt's denn noch? Das war's im Wesentlichen, ne?
Ja.
Strahlung und Gene, also so Dinge, die man nicht sehen kann, scheinen bei den Grünen immer noch so, und das liegt bei denen natürlich auch in der Gründungsgeschichte, weil da extrem viele esoterische Spinner dabei waren, die auch immer noch da sind und auch so ein ganz komischer Blick auf die Welt bei den Grünen auch immer mal wieder durchschimmert, und zwar dieses, was du auch bei Pseudomedizin hast. Also der Mutter der Putzfrau meines Hupenhändlers hat das geholfen. Sowas sehe und höre ich oft im grünen Umfeld. Das finde ich nach wie vor fortschrittsfeindlich, ja. Aber progressiv sind sie. Wir sind die einzige Partei, die eine Idee davon haben, wie wir in die Zukunft gehen könnten. Ich meine, es ist jetzt gerade Mitte April, man muss sich nur mal den Koalitionsvertrag angucken, den SPD und CDU da ausgehandelt haben. Das Ding ist nicht geeignet, uns in eine Zukunft zu führen. Das Ding ist dazu geeignet, uns hoffen zu lassen, dass die Zukunft von alleine irgendwie besser wird. Mhm. Aber also reicht mir nicht. So, jetzt habe ich ja genug schwadroniert. Der Jan, auch schön. Jan fragt sich im anlaufenden Bundestagswahlkampf, das ist...
Von welchem, von wann ist die Frage?
22.06.2021.
Ui.
Genau. Der Jan fragt sich im anlaufenden Bundestagswahlkampf, ob eigentlich alle Parteien in den Medien allgemein und in den Öffentlich-Rechtlichen im Speziellen angemessen porträtiert werden.
Angemessen? Ja. Also nö, auf jeden Fall nicht angemessen. Wenn der AfD so viel Sendezeit gegeben wird, wie das im letzten Wahlkampf zum Beispiel der Fall war.
Ja, ach, das war ja auch im Wahlkampf davor, denke ich, auch schon der Fall. Obwohl nicht ganz so schlimm wahrscheinlich, weil sie damals, ach, ich weiß es gar nicht mehr, hatten wir damals auch dieses, nee, damals haben sie nicht mit Rassismus geklappert im Fernsehen, sondern damals haben sie mit Grünen-Bashing war, glaube ich, das Hauptding, ne? Annalena Baerbock hat irgendwas abgeschrieben. Das war, glaube ich, damals.
Ja, kann sein.
Also kann ich nicht mehr sagen, ob es damals angemessen, aber ganz grundsätzlich, die Parteien werden in den Medien im Allgemeinen und in Öffentlich-Rechtlichen im Speziellen überhaupt nicht angemessen porträtiert, weil sie praktisch nicht porträtiert werden.
Nee, eben, die werden nicht
niemand porträtiert, sagt mir,
sondern
was
ihnen
ist das?
Wird einfach nur eine Plattform geboten, ja, genau. Für ihr PR-Gelaber.
Ja, genau. Ab und zu gibt's dann natürlich mal einzelne Sendungen, einzelne Formate, was weiß ich, im Fernsehen dann diese Investigativsachen, so Monitor oder was es da gibt und im Radio dann auch mal das ein oder andere Feature. Aber das hat natürlich überhaupt nicht die Reichweite und die Prominenz und die Wirkmacht, die ständige Einladungen in Talkshows haben und Interviews in Nachrichtensendungen, wo offensichtlicher Unsinn unhinterfragt stehen bleibt und sowas. Wie du sagtest, die kriegen eine Plattform. Aber porträtiert wird dann niemand. Das Einzige, was ich immer mal porträtiert kriege, ist dann irgendwie irgendein Spiegelredakteur läuft mit irgendeinem Nazi durch den Wald und schreibt auf, wie der Führer privat war. Ja. Das ist ja was tatsächlich passiert. Aber porträtiert die CDU. Was wollen die eigentlich? Mach doch mal, kann man das nicht in 30 Minuten auch mal darstellen? Was wollen die eigentlich? Und das dann aber auch angemessen im Sinne von in einer Weise erzählt, dass man es auch angucken möchte und nicht eine 45-Minuten-Sendung mit 15 Minuten Informationsgehalt. Und der Rest ist, ein Reporter sitzt mit Politiker im Auto und fährt irgendwo hin oder sowas. Oder hier haben wir ein Einzelschicksal, das wir porträtieren und daraus ableiten, dass es ganz, 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 ganz vielen Menschen so gehen muss. Das sind so Sachen, die will ich auch nicht mehr sehen. Darum gucke ich kein Fernsehen mehr, außer Bares für Rares.
Ja, schön. Und Shopping Queen, oder?
Nee, ich habe kein Privatfernsehen. Ich kann kein Privatfernsehen gucken.
Okay.
Aber wenn ich es hätte, würde ich Shopping Queen gucken. Ja, wahrscheinlich.
Guido geht immer.
Kann das sein? Guido geht ein bisschen aus der Form, ne? Wenn wir hier mal bei Mode das und Schick und Shaming sind, ne? Was das ja auch, also das ist ja auch nichts
ja,
anderes.
Ja, der wird ja auch nicht jünger.
Ja, aber habe ich neulich gesehen. Ich dachte, oh, Guido, was passiert? Wo habe ich ihn denn gesehen? Ja, ich weiß, man redet nicht über die Körper anderer Leute, aber ich finde, wenn jemand eine Sendung moderiert, in der er letztendlich das Aussehen anderer Leute beurteilt, dann muss der damit auch leben. Guido, was los?
Naja, der beurteilt ja die Outfits, nicht das Aussehen anderer Leute.
Ja, nur die Outfits. Mhm. Sebastian fragt, oh, das Böse. Ihr dürft nur noch eine Soße für euer Fastfood benutzen. Welche wählt ihr?
Eine Soße für mein Fastfood. Ich glaube, ich würde die sogenannte, ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, die sogenannte Cocktailsoße nehmen, nämlich diese Mischung aus Ketchup und Mayo.
Ja.
Das finde ich absolut geil, beziehungsweise die Big Mac-Soße. Also,
oh, die Big Mac-Soße. Oh, oh. Oh, ja, Mann, boah.
Die geht immer, die geht auf alles. Also, wenn ich eine Sache wirklich bis an mein Lebensende essen muss, dann das.
Die Big Mac, so, die ist geil, aber die ist mir zu sauer. Das ist so ein bisschen, das.
Echt? Ich finde gerade dieses Säuerliche finde ich reizvoll.
Ja, natürlich. Das machen die auch nur deswegen, weil du das reizvoll finden sollst.
Ja.
Weil das Säuerliche macht, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft.
Und gemischt mit dem Süß auch noch.
Das Säuerliche macht, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft. Der Zucker macht, dass dein Insulin hochschießt. Im Brötchen der Zucker natürlich auch. Und dadurch, dass dein Insulin hoch ist, kriegst du schneller wieder Hunger. Ja? Du kriegst, also der Zucker macht, dass du schneller wieder Hunger kriegst und die Säure macht, dass du dich dran erinnerst, dass es so lecker war, dass dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Mhm. Und darum kaufst du es ständig neu. So meine private Verschwörungstheorie ist das.
Ja.
Also Big Mac Soße ist geil im Big Mac Kontext. Woanders wäre mir die zu sauer. Puh, ich finde das gerade total schwierig.
Ja, also wenn du jetzt Mayo und Ketchup zusammenmischst, dann kriegst du jetzt nicht die Big Mac Soße.
Nee, das ist nochmal was anderes. Oh, es ist echt schwer. Nur noch eine Soße bis zum... Okay, ich muss vom Fastfood kommen. Was für Fastfood esse ich? Boah, ist das schwer. Also ich würde jetzt, spontan würde ich sagen Mayo. Gute Mayo, so QP.
Eher Mayo als Ketchup, gell?
Ja, Ketchup mag ich gar nicht. Ketchup esse ich nicht.
Ja, Ketchup pur finde ich auch fies.
Also ich finde
außer Ketchup, den von Heinz mit dem Gewürzgurkengeschmack.
Okay, aber nee, Ketchup, mein Problem mit Ketchup ist, alles, wo Ketchup drauf ist, schmeckt nach Ketchup. Und zwar nur nach Ketchup. Das finde ich, Ketchup ist mir zu heftig.
Ja, das ist sehr dominant, das stimmt.
Also spontan würde ich Mayo sagen. Aber Mayo funktioniert natürlich zu Fritten. Na klar, auf dem Burger geht das auch. Aber wenn jetzt irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas in der Pfanne machst oder frittierst, also dass viel Fett drin ist und da noch Mayo drauf. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mayo. Oder? Nee, Senf.
Ja, komm, jetzt quäl uns doch nicht
ja,
so,
mein Senf. Gott, verdammt. Ich nehme Senf. Okay. Senf, ich nehme Senf. Mayo ist geil, aber Senf ist vielseitiger. Ja.
Komplexer auch.
Komplexer ist natürlich auch ein billiger Trick, ne, weil Mayo ist oft gleich. Ne? Senf, es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausend verschiedene Arten von Senf. Senfarten. Jetzt hab ich's. Nee, aber ich finde Senf geil. Ich bin auch einer der ganz, ganz wenigen Menschen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch jemanden kenne in meinem Freundeskreis. Ich esse Senf zu Fritten. Ich hätte jetzt ein Bäh erwartet.
Ja, ich muss das erstmal verarbeiten. Das hat mich jetzt so in den Sessel zurückgeworfen.
Ich finde Fritten mit Senf finde ich geil.
Das finde ich echt ekelhaft.
Echt? Nee, finde ich super.
Ich habe es nie probiert, aber allein die Vorstellung lässt mir.
Also, was du halt nicht machen darfst, ist, du darfst nicht, Fritten mit Mayo und dann pumpt der irgendwie aus diesem großen Keramiktopf mit dieser schwarzen. Immer voll gesabbelten, gesifften Pumpe so, und pumpt dann über die komplette Frittenlage noch so eine Lage Mayo. Das darfst du mit Senf nicht machen, weil das zieht dann irgendwie zu schnell in die Fritten rein. Also den würde ich immer separat legen, aber dann so ein bisschen, finde ich gut. Naja. Oh. Sebastian fragt außerdem, was sagt die Vrindheit zu Schuhe ausziehen im Zug und Füße ausstrecken auf den Nachbarsitz?
Teenager sollen es gerne machen, sonst geht's gar nicht.
Das geht grundsätzlich und gar nicht.
Es geht auf Langstreckenflügen. Also weißt du, wenn du so einen Langstreckenflug hast und es sind ein paar Sitze frei oder so.
Ja, und dann kriegst du vor allen Dingen auch von der Fluggesellschaft noch ein paar Socken, die du überziehen kannst, damit das Ganze irgendwie ein bisschen neutraler daherkommt. Da kann ich dann auch mitleben. Nein, ich finde grundsätzlich.
Ja, aber sowas geht gar nicht.
Nein, das geht nicht. Wirklich nicht. Das finde ich auch wirklich ungeheuren. Ich habe sogar Schwierigkeiten zu formulieren, warum ich das finde, aber ich empfinde, das ist einen der größten Fauxpas, den man überhaupt nur machen kann.
Ja.
Und so unterwegs ist. Lasst eure Schuhe an. Ihr seid hier nicht zu Hause und legt vor allen Dingen eure Scheißmauken nicht auf den Scheißsitz, weil das macht man nicht. Das machst du doch auch zu Hause. Du kommst doch nicht bei irgendwelchen fremden Leuten rein und legst deine Füße auf den Tisch. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Wenn gar nichts los ist, ja, wenn es keiner sieht, okay. Aber selbst dann würde ich es nicht machen.
Ja, aus Prinzip.
Ja, aus Prinzip. Also das finde ich wirklich ungehörig und ungehobelt und ja, also es ist wirklich, wie ein Kollege mal erzählt hat von seinem Vermieter, Chaotenbenehmen ist das.
Ja, wo er recht hat.
Ja. Roland wüsste gerne. Roland schreibt, angenommen, ihr wärt nächste Woche Kandidaten bei Wer wird Millionär. Welche drei Personen würdet ihr jeweils als Telefonjoker benennen?
Da muss ich überhaupt nicht lange überlegen. Das wäre erstens mein Vater, der hat ein Elefantengedächtnis und der weiß einfach alles. Du kannst ihn fragen, was du willst, der weiß alles. Der ist quasi Wikipedia als Person. Zweitens mein Bruder, der weiß auch alles. Der weiß sogar noch ein bisschen mehr, was Politik und Geografie und sowas angeht. Und drittens du. Ja, das staunste, wa?
Schön, aber Dank, aber Fehler.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass du ein sehr breites, großes Wissen hast, auch Detailwissen, allein schon durch die ganzen Leute, mit denen du immer redest. Hm. Also du wärst mit dabei bei meinem Wer wird Millionär-Trio, auf jeden Fall.
Ich müsste wirklich länger überlegen. Nee, muss ich zu lange überlegen. An mir spuken reichlich Leute im Kopf rum, aber die müsste ich sortieren. Also ist halt schwer, weil kaum jemand ist schlauer als ich. Und nee, boah. Also Matthias von Hellfeld, mein Historikerfreund.
Mhm.
Ja, also den auf jeden Fall. Christian Bayer, das ist ein Ökonom von der Uni Bonn, der weiß unfassbar viel. Und die dritte Person sage ich nicht, fällt mir nicht ein. Habe ich noch nie drüber
nachgedacht. Hoffentlich ist es eine Frau, Holger.
Das hoffe ich auch.
Ja.
Im Zweifelsfall meine Therapeutin. So, dann hier, was ist nächste Mutter? Schon schöne. Stefan schreibt.
Oh Gott, ich kann es kaum erwarten.
Gerade hat Holgi in Vrindt 12:54 bei Minute 36:44 nicht ausgeschlossen, dass er bei der nächsten Bundestagswahl als Kanzlerkandidat der FDP antritt.
Ja.
Was könnt ihr ansonsten nicht ausschließen? Und wie lange dauert es noch, bis wir eure Gesichter auf Wahlplakaten sehen?
Um Gottes Willen, hast du das wirklich gesagt?
Anscheinend habe ich das gesagt.
Dass du als Kanzlerkandidat der FDP antrittst.
Ich habe gesagt, ich kann das nicht ausschließen. Wenn jetzt die Ferengi mir angeboten hätten, hör mal, Holgi, kann ja auch immer noch passieren, weil die haben ja wirklich, die sind ja so am Arsch, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also hier, falls irgendjemand von der FDP hier zuhören sollte, ich bin mit Sicherheit der bessere Spitzenkandidat als alles, was ihr euch gerade überlegt. Garantiert. Ich bin liberal, ich bin aber nicht rechts. Jedenfalls nicht so rechts, dass man mich dafür scheuern müsste. Natürlich bin ich nicht links, aber ich bin halt, ne? Ich bin liberal, ich bin ideal, ja? Ich bin liberal, ich bin Immobilienbesitzer. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich über solche Dinge spreche. FDP, überleg's dir. Ja? Nehmt mich als Spitzenkandidat, als Seiteneinsteiger und ihr habt eine Chance, bei der nächsten Bundestagswahl wieder über die 5% zu kommen. Also, ich kann es nicht ausschließen, weil wenn die mir das antragen, wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht machen würde, ne?
Ja.
Also, weil, stell dir das bitte mal vor. Und dann sitze ich nachher im Bundestag. Ja. Was auch ganz cool wäre, weil dann könnte ich mein Maul aufreißen, richtig. Und dann müssten alle zuhören.
Richtig geile Challenge.
Das ist eine super Challenge, ja. Aber also ich werde mich natürlich nicht darum bewerben, weil diese Leute um irgendetwas bitten. Nee, die müssen mich bitten. Ja. Hm. Und wie lange dauert es noch, bis wir eure Gesichter auf Wahlplakaten sehen? Ich kann das für mich eigentlich ausschließen. Ja, ich bin kein Politiker.
Komplett.
Ja. Gar für die FDP wäre es egal, ja, weil. Aber also für seriöse Politik ist es schwierig. Also wirklich, nee, ich bin kein Politiker. Aber ich glaube, die auch wenn man sich so anguckt, was da gerade passiert, wenn ich mir überlege, ich müsste beispielsweise mit dem Personal, mit dem die CDU und CSU in diese Koalitionsverhandlungen gegangen sind. Ich müsste mit diesem Personal ernsthaft sprechen über die Zukunft dieses Landes. Ich glaube, ich würde handgreiflich werden oder sowas. Mhm. Also weil dieses Gelüge, was insbesondere eben von unseren rechten Parteien, die lügen in einer Tour, die erzählen irgendwas vom Pferd, damit sie gewählt werden. Und es stimmt nicht. Und ich finde das so, das ist alles so, wie nennt man das denn? Unredlich. Ja, dieses Geschäft ist mir zu unredlich, als dass ich in diesem Geschäft bestehen könnte. Ja.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, wie der Habeck das ausgehalten hat, ehrlich gesagt. Ja, und wann werden wir dein Gesicht auf Wahlplakaten sehen?
Habe ich doch gesagt, niemals.
Ah ja, okay. Und was können wir noch alles nicht ausschließen? Ja, alles. Also ich kann.
Bei mir kann man gar nichts ausschließen. Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Genau. Bei Alexandra kann man nichts ausschließen. Genau,
das weiß der Geier.
Die kann alles werden.
Ja, ja, das Problem ist nur, ich auch. Aber ich glaube, der Trick ist, man muss auch alles werden wollen. Also das, bei mir ja. Zum Beispiel, mir fehlt ja jeglicher Ehrgeiz. Ne?
Mhm.
Darum bin ich ja. Nie groß rausgekommen. Also ist tatsächlich
ja,
so.
Ja, ja,
ich hatte alle Chancen. Ich hatte alle Chancen, richtig groß rauszukommen. Ich hätte Fernsehen machen können. Ich hätte mir nur einen Arsch aufreißen müssen. Nee, wieso? Mir geht's doch gut genug.
Meinst du wirklich, dass es daran liegt und ja. Nicht eher daran, absolut. Dass du vielseitig bist?
Nö, hätte ich ja trotzdem.
Oder ich hätte du ja hast einfach total Bock auf Freiheit und Karriere machen. Also so ehrgeizige Karriere bedeutet oft Aufgabe dieser Freiheit, weil du musst dann machen, was man dir sagt. Du musst auch mal ein bisschen speichellecker sein, ja?
Ach gut, das war ich aber in meinem Leben. Ja, war ich in meinem Leben oft genug. Also das kannst du nicht, das ist das nicht. Das ist Faulheit bei mir. Das ist wirklich ganz einfache Faulheit. Das ist nicht auch kein Freiheitsdrang. Mir ist Freiheit, ich habe, wenn ich so zurückblicke über mein Leben, so langsam darf ich ja damit anfangen. Ich habe in großer beruflicher Freiheit immer existiert, aber letztendlich war ich auch immer vertraglich gebunden. Ich war immer in Hierarchien eingebunden. Ich habe auch Speichel geleckt, wenn es nötig war oder wenn ich es für nötig gehalten habe. Vielleicht nicht so viel wie andere, das ist richtig. Aber Freiheitsdrang auf gar keinen Fall. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mir irgendwie eine Festanstellung angetragen hätte, dann hätte ich dafür meine Seele verkauft. So, also alleine für ja, die okay, Sicherheit. Dann das ist tatsächlich ist Faulheit. Ich hätte halt einfach richtig, ne, und hier am Ball und mit dem gehen und auf die Party gehen und da nochmal auf diesen Empfang von und dieses medienschaffenden Treffen und
ja, ständig muss man netzwerken.
Genau.
Da und muss man ist, wirklich Bock drauf haben.
Ich,
ja.
Das kann ich nicht und das möchte ich nicht. Und das ist, klar, wenn ich mich anstrenge, geht das auch, aber ich möchte mich auch nicht so anstrengen dafür und. Ich war bei einer der besten Schauspielagenturen oder Schauspielmoderatorenagenturen des Landes unter Vertrag. Ja. Und ja.
Ja, obwohl, und ich glaube auch,
die haben's verkackt.
Als ich gerade Freiheit gesagt habe, ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die Freiheit sagen, aber Faulheit meinen. Ich mag das gerne, das so zu verbrämen, ja, dass es bei mir halt die Freiheitsliebe war. So. Ich wollte mich nie festlegen und so, aber im Grunde ist es bei mir auch. Ja, Faulheit oder einfach das Wissen, dass ich emotional nicht dazu gemacht bin, mich zu stressen, mich irgendwo reinzustressen.
Ja, das passt besser als Faulheit, weil faul bin ich ja nur, ja,
auch. Nee, du bist nicht faul.
Doch,
nein, auch. Du bist nicht faul.
Aber es ist halt schon, also ich habe halt, wenn ich so gucke, also mir sind oft gute Jobs angetragen worden. Also damals beim Film, noch beim Radio, hätte ich mich auch auf Stellen bewerben können. Keine Ahnung, ob ich die gekriegt hätte natürlich. Aber hätte ich jetzt immerhin versuchen können, habe ich aber nicht versucht. Was ich immer hatte, ist, ich habe irgendwann die Jobs, die ich hatte, mit denen war ich immer zufrieden genug.
Mhm, ist doch
und die habe ich halt einfach gemacht. Und ich habe dann halt auch gedacht, das ist halt auch so ein Du kommst halt auch gerade so bei sowas wie dem Rundfunk irgendwie, du kommst halt weiter, wenn du immer mal wieder den Kopf rausstreckst und zu erkennen gibst, dass du gerne, dass du zu höherem dich berufen fühlst und
ja.
Vielleicht dann doch noch mit dem Chef noch einmal mehr ein Bier trinkst und bei diesem Social Event irgendwie noch ein bisschen socialiger socialized sowas und das habe ich halt immer versucht zu vermeiden, weil ich immer gedacht habe, der Job, den ich hier gerade mache, ist genau der Job, an dem ich Spaß habe. Ich würde ja. Den gerne anders ausfüllen. Das habe ich immer versucht. Dadurch war ich auch immer irgendwie so ein bisschen immer am Nörgeln. Weil kann man auch mal anders versuchen. Aber ich habe nie gedacht, so, oh, und jetzt will ich aber auch noch diese berühmte Sendung da machen. Oder zu diesem berühmten Sender dahin. Oder vom Radio zum Fernsehen oder so. Sondern mir hat es immer da gefallen, wo ich war.
Ja.
Und ich wollte da eigentlich nicht weg. Und einige meiner Chefs haben das verstanden. Und haben verstanden, mich in diesem Rahmen, aus dem ich gar nicht raus wollte, so gut zu unterstützen, zu fördern und zu fordern, dass ich da wirklich, wirklich gut geworden bin in diesem Rahmen. Und einige Chefs haben es überhaupt nicht verstanden. Und wir haben im Grunde, das klingt jetzt arrogant, also sagen wir mal so, immer wenn man mich coacht, werde ich großartig. Auch das ist übertrieben. Aber immer wenn man mich coacht, das hatte ich häufiger, immer wenn ich ein relativ kontinuierliches Coaching habe, bin ich in der Lage, über mich hinauszuwachsen. Und das haben einige, wenige meiner alten Chefinnen und Chefs haben das gesehen und haben das gemacht. Auch so unterschwellig. Auch mit gemeinen Tricks, so wenn ich mir das so überlege. Die Mehrzahl meiner Chefs und Chefinnen hat das nicht gesehen und hat darum im Grunde einen ungeschliffenen Diamanten liegen lassen oder sowas, könnte man fast sagen. Und das finde ich schade. Und ich finde noch schader, dass ich das zu spät erkannt habe, als dass ich mich selbst drum hätte kümmern können. Weißt du? Ich hätte ja auch hingehen können, hätte sagen können, ich kaufe mir jetzt dieses Coaching als Dienstleistung ein von außen.
Ach so.
Jetzt natürlich nicht bei einem professionellen Coach, weil die können alle nichts, sondern bei jemandem, der was vom Handwerk versteht und der sich regelmäßig mit mir austauscht, wie ich denn mein Handwerk mache und wie ich denn mein Handwerk verbessern könnte, ohne mich an den Zeitgeist, an das Publikum oder sonst wie anzubiegen.
Okay, aber dann war das ja kein Coach, den du haben wolltest, sondern ein Mentor. Ein Mentor tatsächlich aus diesem Feld.
Mag auch sein, dass man das dann so nennt, ja. Ich hatte das häufiger. Also ich hatte das, ich weiß noch, als wir damals diese Fernsehsendung gemacht haben, da hat ein Regieassistent, Theaterregieassistent, der gelegentlich an so kleinen Off-Theatern auch mal selbst Sachen inszeniert hat, der hat mich zwischengenommen und hat mir gesagt, ja so, mach mal da das. Und zwar so wirklich so, mach mal die Bewegung. Der hat mir zum Beispiel auch beigebracht, wie man mit der Kamera spielt und sowas. Und dadurch bin ich besser geworden, auch in meiner eigenen Wahrnehmung der Sache und auch in der Wahrnehmung von außen in der Sache. Und das, wie dieser Mechanismus in mir funktioniert, habe ich aber tatsächlich zu spät erst erkannt.
Mhm. Ja, aber du hast doch wirklich keinen Grund zur Reue, weil
Nein.
du warst immer zufrieden mit dem, was du gemacht
ja.
hast, ja? Und das Ding ist, viele Leute, die eine Karriere anstreben und die super den Ruf haben wollen, bekannt sein wollen und Fame haben wollen, die bilden sich ein, dass sie das zufrieden macht. Und dann kommen sie an diesen Ort und stellen fest, sie sind immer noch nicht zufrieden und sie wollen immer noch mehr und mehr und mehr. Ja. Und ich glaube, das ist das Größte, was man überhaupt erreichen kann, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat.
Und das war ich zumindest, ne, also man muss schon sehen, also das war ich halt mit meiner, weiß ich, die letzte Sendung, die ich gemacht habe im Radio, die habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich war nur sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir sie machen. Also, ne, das war so der Rahmen, ne? Also ich habe das echt gerne gemacht. Also ich hätte das bis zur Rente auch machen können, wenn die mich nicht gefeuert hätten. Aber in sich habe ich immer wieder versucht, irgendwie nochmal an Stellschrauben zu drehen. Das Interview könnte man doch mal anders machen. Wenn wir nur 4 Minuten Zeit für ein Interview haben, warum labern wir so viel rum? Warum steigen wir nicht sofort mit der wichtigsten Frage ein? Solche Geschichten halt, ne? Sondern auch da konnte man mich auch rauscoachen, ne? Aus diesem, das ist doch scheiße, wie wir das machen, ich habe eine viel bessere Idee. Es gab Leute in meiner Vergangenheit, die mich da haben auch auffangen und abfangen können. Und sagen, warte mal, schau mal hier, das. Und dann habe ich es auch eingesehen, warum das vielleicht besser ist, so wie wir es machen. Ach ja, irgendwann schreibe ich meine Memoiren.
Ja, mach das mal.
Und jetzt kommen wir zur nächsten politischen Frage. Die kommt von Roland. Es ist Juli 2021, im Herbst ist Bundestagswahl. Bisher scheint es eher ein Medienwahlkampf voller Diffamierungen zu sein, als ein inhaltlicher Wahlkampf. Ja, mein lieber Roland, dann hast du aber den letzten Wahlkampf noch nicht gesehen. Da ging es nämlich gar nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch um Diffamierungen. Naja, erste Frage. Was ist aus den beiden Kandidaten oder der Kandidatin geworden, die nicht ins Kanzleramt gekommen sind? Das war, wer ist denn für die CDU damals angetreten? Laschet, Armin Laschet.
Oh Gott,
der. Armin Laschet, der ist abgestürzt. Ich weiß gar nicht, ist der zurück nach Nordrhein-Westfalen? Ist der im Bundestag geblieben? Weiß ich gar nicht mehr. Dann hatten wir als Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die ja im Wesentlichen diese Diffamierungskampagne abgekriegt hat. Die ist Außenministerin geworden, wie ich finde, eine der besten AußenministerInnen, die wir hatten. Weil, also die meisten anderen Außenminister, die wir hatten, also dann kommt da immer gleich alle mit, ja, aber der Genscher. Ja, der Genscher war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, das war, ne, also das waren alles das waren Schönwetterphasen. Auch für Genscher war es letztlich eine Schönwetterphase, weil die Ostdeutschen haben eine friedliche Revolution gemacht. Der gesamte Ostblock oder fast der gesamte Ostblock hat eine friedliche Revolution gemacht. Und wenn friedliche revolutionäre Zeiten sind, dann sieht man als Beteiligter immer sehr super aus. Aber wenn die Zeiten halt scheiße sind und stürmisch sind, so wie sie waren in den letzten 3 Jahren, und man trotzdem eine Haltung bewahrt und trotzdem eine Außenpolitik macht, die funktioniert. Natürlich nicht für die Absolutisten, die sagen, mit Saudi-Arabien darf man gar nichts machen. Ich finde, die hat es gut gemacht. Gab es noch einen, hatte die FDP einen Kanzlerkandidaten? War der Lindner Kanzlerkandidat?
Ja, ich glaube schon.
Der ist Finanzminister geworden, eine der größten Fehlentscheidungen, die ich in den letzten 10 Jahren Bundespolitik mir vorstellen kann. Weil ich glaube, dass er nicht nur nicht wirklich Ahnung von der Sache hat, sondern, jetzt muss ich nach einem Adjektiv suchen. Also sagen wir mal so, mir hat mal ein Politiker aus einer anderen Partei vor vielen, vielen Jahren, der war auch mal Finanzsenator in einem Stadtstaat, und er hat gesagt, das war der schönste Job, den er je hatte in der Politik, weil als Finanzsenator oder Finanzminister musst du nur mit den anderen Ministern reden. Ja, du hast mit niemandem was zu tun, sondern nur die anderen Minister. Du sagst einfach nur, ich habe hier Geld und das verteilen wir so und jetzt könnt ihr euch bei mir sozusagen darum bewerben, dieses Geld auch zu kriegen. Alle anderen Minister müssen immer mit allen reden, weil alle glauben, sich auszukennen. Ein Finanzminister, der kann einfach die Tür zumachen und gut ist. So. Daraus schließe ich, weil Lindner ja unbedingt Finanzminister werden wollte dann auch, dass Lindner eigentlich faul ist. Der scheut den Aufwand und der scheut vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung außerhalb seiner Ideologie. Und in dem Moment, wo du da als Finanzminister sitzt, kannst du dich einfach auf deine Ideologie zurückziehen und sagen, wir haben kein Geld, fertig, aus, sehe ich nicht ein, nein, machen wir nicht, geben wir nicht. Schwarze Null, Schuldenbremse und so weiter. Zweite Frage. Blieb dieser Wahlkampf auch Jahre später noch als Schlammschlacht oder Ähnliches in Erinnerung? Wie hast du den Wahlkampf 21 in Erinnerung?
Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist dieses Selfie, was die gepostet haben.
Die Fortschrittskoalition.
Das stimmt. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Sonst weiß ich nichts.
Ich habe den tatsächlich ausschließlich als Schlammschlacht in Erinnerung. Und zwar im Wesentlichen gegen die Grünen. Also damals hat eine Kampagne gegen die Grünen angefangen. Gibt ja auch mannigfaltig Gerüchte, wer die befeuert hat, auch aus dem Ausland. Also es hat damals eine Kampagne gegen die Grünen angefangen. Diese Kampagne hat nicht aufgehört bis zu dieser Bundestagswahl jetzt 2025, beziehungsweise 24. Wann haben wir gewählt? 24 oder 25? Um Weihnachten rum. Ich hab vergessen, wann die Wahl war.
Sehr schön. 25
war das, ne? Ja, 25. Genau. Zweite Woche oder so. Ich habe das Ding, also da ist eine Schlammschlacht losgegangen in diesem Wahlkampf, und zwar gegen die Grünen. Und diese Kampagne gegen die Grünen haben insbesondere die CDU, die CSU und natürlich auch deren angeschlossenes publizistisches Vorfeld einfach weitergetrieben. Und zwar über die gesamte Legislaturperiode hinweg. Da, ich meine, alleine, dass das Gebäudeenergiegesetz den Grünen angelastet wurde, obwohl es Schwarz-Rot in der letzten großen Koalition beschlossen hatten, das weiß niemand. Die Leute glauben alle, das ist das Heizungsgesetz der Grünen. So schief gegangen ist es. Und die Presse und vor allen Dingen der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil der, finde ich, hat nochmal eine ganz andere Verantwortung, war Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Roland schreibt, ein guter Bekannter von mir nutzt ein guter Bekannter von mir nutzt sehr recht inflationär den Spruch, das waren die besten, hier beliebige Zahl, Euro, die ich je investiert habe. Das waren die besten 5 Euro, die ich je investiert habe. Gibt es Sprüche oder ein Sprichwort, die ihr gerne inflationär verwendet? Zweite Frage. Gibt es etwas, das ihr mal für sehr wenig Geld erworben habt, an dem ihr eine außergewöhnlich lange Zeit Freude hattet?
Also, was waren die besten 5 Euro, die ich investiert habe?
Beliebige, du darfst eine beliebige Zahl einsetzen.
Beliebige Zahl. Ja, aber preiswert muss es schon sein, oder?
Ja, sicher. Also, naja, es muss seinen Preis wert sein, nicht wahr?
Muss seinen Preis wert sein. Boah, also inflationärer Spruch, ich weiß es nicht. Ich versuche keine inflationären Sprüche von mir zu geben, weil ich das sehr unschön finde, wenn Leute das machen. Aber ich kriege hin und wieder gesagt, wenn ich mir was aneigne, was nicht so gut ist. Und letztens bekam ich gesagt, dass ich immer sage, weißt du, wie ich mein?
Nee.
Weißt du, wie ich mein?
Ach so. Das war jetzt fast so, zwei Fische in einem Aquarium schwimmen aufeinander zu.
Ja, genau, das ist genau dieser Witz, ja. Und war mir vorher tatsächlich nicht bewusst, weil ich das davor nicht in meinem Wortschatz hatte und plötzlich war es da. Und ich sag ständig anscheinend. Und jetzt muss ich mich halt Monitoring mit mir machen und genau.
Ich möchte bitte, dass andere das andere da über mich urteilen. Ich habe keine Ahnung, was ich für Sprechmacken habe, weiß ich nicht.
Du sagst halt immer, dass etwas bemerkenswert ist, oder so, aber das ist jetzt nicht so.
Aber das ist ja auch erstens ist es das ja, dann, sonst hätte ich es ja nicht bemerkt. Zweitens hätte ich es dann gar nicht sagen müssen, weil ich habe es ja bemerkt und äußere mich deshalb drüber. Hast du recht?
Und das ist auch nicht wirklich so ein Spruch.
Außerdem ist es ja auch ein
feststehender Ausdruck.
Es ist ein Trinkspiel für die Hörerschaft.
Ja.
Also irgendjemand hat mal ein Trinkspiel erfunden, dass jedes Mal, wenn ich bemerkenswert sage, man einen kurzen trinken sollte. Und darum habe ich gar nicht erst versucht, mir das abzugewöhnen. Naja, aber so einen richtigen Spruch, so wie noch so ein, nee. Ach doch, ich sag gerne, ach, mit mir kann man es ja machen. Das sage ich wirklich total gerne.
Ja, siehste.
Aber meistens auch im Scherz. Also meistens wirklich im Scherz, wenn dann irgendwie Katrin sagt, heute gibt es irgendein Essen, das du nicht so gerne isst. Dann sitzt hier, mit mir kann man es ja machen. Mhm. Aber das ist auch alles, glaube ich. Und den Rest bitte, Hörerschaft, diejenigen unter euch, die mir schon lange zuhören, schreibt in die Kommentare, was ich für Macken habe. Oh, endlich mal weg von der Politik. Der Lennart.
Wir haben noch nicht beantwortet, was die besten 5 oder 500 Mark sind, die wir investiert haben.
Das stimmt.
Und
Verzeihung.
Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, ich mag generell die Hosen vom Aldi. Die sind immer, eine
Aldi?
Gute Investition. Ja, ich trage halt zu Hause immer so Hosen. Also so wie Pyjama-Hosen, weißt du?
Ach so, Achtung, Schlupfhose nennt man sowas.
Ja, so Schlupfhosen.
Ich nenne es Jogging, aber ja.
Die kaufe ich mir mal aus dem Aldi, die sind immer ihr Geld wert. Die kosten nie mehr als 12 Euro. Finde ich gut. Außerdem haben wir so eine Jugendstilkommode aus dem Sozialkaufhaus. Die hat irgendwas über 100 Euro gekostet und die ist einfach extrem schön und macht mir schon seit Jahren Freude.
Ja,
mehr fällt mir jetzt gar nicht ein.
Ich kann das waren die besten 10 Euro, die ich je investiert habe. Nee. Die beste Investition, die ich je gemacht habe, dürfte die Wohnung sein, in der ich wohne. Aber die Frage, oder? Gibt es etwas, für das ihr mal sehr wenig Geld? Ach so, dass ihr für sehr wenig Geld über eine außergewöhnliche lange Zeit Freude. Sehr wenig Geld. Sehr wenig Geld. Für sehr wenig Geld erworben, außergewöhnlich lange Zeit Freude. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Weiß ich, ADHS. Kann man mit ADHS für außergewöhnlich lange Zeit Freude an einem Gegenstand haben? Ich weiß es gar nicht.
Absolut nicht.
Oder? Also wenn ich mich so umgucke.
Doch, natürlich kann man Freude an einer Sache haben. Es sei denn, sie verliert ihren Neuheitscharakter.
Das ist es bei mir so.
Hörst du auf, es zu sehen?
Ja, ich habe ja so einen Suchtdruck mein Leben lang schon. Und ich überlege gerade, also es gibt total viele Sachen, die ich total super finde, aber die du mir sofort aus der Wohnung räumen könntest und es wäre mir auch egal. Jetzt überlege ich gerade, ob es irgendeine preisgünstige Sache gibt, bei der ich mich wehren würde, wenn du sie aus der Wohnung trägst. Nee. Sehr wenig Geld? Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Ich habe eine Armbanduhr. Ich habe ja eine Schwäche für Armbanduhren. Ich habe eine Armbanduhr, die war grotesk billig für ihre, also sie hat 140 Euro gekostet. Mittlerweile haben die Leute, die verkaufen, auch gemerkt, dass man dafür mehr als das Doppelte verlangen kann, was sie auch tun. Das ist tatsächlich so ein Ding, wenn ich die anhabe, denke ich jedes Mal, meine Fresse, ey, so eine Uhr für so wenig Kohle. Aber wenn ich die morgen nicht mehr hätte, wäre auch okay. Mhm. Ist vielleicht auch die falsche Frage, weil ich ja seit einigen Jahren erfolgreich damit angefangen habe, mich nicht mehr allzu sehr an Dinge zu binden. Tja. Kann die Vrindheit nicht beantworten, diese Frage. Frage von Thomas. Er schreibt, ich habe bei leer gegessenen Salatschüsseln immer den Impuls, das verbleibende Dressing zu trinken. Jedoch mache ich das nur zu Hause oder unter Freunden im Privaten, weil es sich ein bisschen unanständig anfühlt. Daher meine Frage, ziemt es sich, die Salatschüssel auszutrinken?
Ziemt es sich, aus so einer Aluminiumschale dieses Thai-Rot-Curry, diese Soße auszuschlürfen? Wahrscheinlich nicht. Genauso wenig ziemte sich aus einer Salatschüssel zu trinken. Also bei der Queen würdest du damit auffallen. Ich wurde damals als Kind darauf trainiert, nicht mit Löffeln in Gläsern zu klingeln, immer mit der Argumentation, stell dir vor, du bist bei der Queen eingeladen zum Tee und benimmst dich dann so. Und das würde ich jetzt dem Fragesteller auch sagen. Also, was er nicht vor der Queen machen würde, das ziemt sich auch nicht.
Jetzt unterstellst du natürlich, dass man Respekt vor Monarchen hat, was ich durchaus zum Beispiel nicht hätte.
Ich bin ja Royalistin.
Da muss mehr Kontext dran, finde ich. Das hängt von der Salatschüssel ab. Reden wir jetzt von der großen, ne, diese Glasschüssel,
in der das angerichtet
genau,
wird.
Genau, die in der Mitte steht. Oder reden wir von der kleinen Schüssel, die du da hast, woraus du deinen Salat isst. Die kann man durchaus, jetzt natürlich nicht mit der großen Geste, aber die kann man ruhig ansetzen und sich einen Schluck in den Mund schütten. Aber grundsätzlich würde ich das immer löffeln. Einfach nur, ja. Also,
löffeln so wie Suppe, meinst du?
Ja, löffeln so wie ein Süppchen. Also hast du einen Dessertlöffel da liegen, dann nimmst du den halt und löffelst es damit aus. Und dann kannst du halt nämlich auch, wenn dann jemand komisch guckt, dann immer nur sagen, ja, probier mal, schmeckt super oder irgendwie sowas. Oder nimm ein Stück Brot oder so. Aber ja, also eigentlich ist es egal, aber wenn du schon so eine Frage stellst, dann scheint es dir ja um Etikette zu gehen, dann lass es, wenn es dir um Etikette geht. Dann nimm das Queen-Ding, ja. Vielen Dank für die zeitnahe Beantwortung. Daniel fragt, lieber das Leben lang nasse Füße oder klebrige Hände?
Was ist das für eine dumme Frage? Das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Warum fragt er nicht das Leben lang klebrige Füße oder klebrige Hände? Das wäre doch die viel bessere Frage,
stimmt,
oder?
Die schmeiße ich einfach raus.
Nein, wir beantworten die so, wie ich sie gerade gesagt habe.
Okay.
Das ist doch mal echt geil. Jetzt stell dir das mal vor, du hast klebrige Füße, ja?
Ja.
Und musst, ja, jedes Mal macht es diese schmatzenden Geräusche, wenn du irgendwo hingehst. Und das verglichen mit klebrigen Händen, das erinnert mich total, also du wirst es nicht kennen, aber andere Leute kennen das hoffentlich, BoJack Horseman, bin ich ja totaler Fan von dieser Netflix-Zeichentrickfilmserie.
Ach so, nee, kenne ich nicht.
Und da gibt es halt diese, also das ist so eine Stadt, in der leben halt Menschen und so anthropomorphe Tiere. Und in der Agentur wird irgendwann so ein Frosch eingestellt. Das ist so ein Amazonas-Frosch, weißt du, diese Teile mit den orangefarbenen glubschen Augen und diesen Kugeln an den ja nicht Pfoten, sondern an den, was haben die Frösche denn?
Das sind Saugnäpfe.
Griffel mit Saugnäpfen.
Pömpel.
Genau. Und das ist halt das ist Intern Charlie. Und Charlie ist halt ein Sticky Frog. Das Problem ist, der kann nichts machen, weil alles an seinen Fingern kleben bleibt. Der geht ans Telefon, sagt so, hallo. Und dann kriegt er das Telefon nicht mehr weg. Kann es nicht mehr auf die Gabel legen, weil es halt festklebt. Und dann macht er immer so Jammergeräusche. Und bei dem habe ich mir gedacht, meine Güte, ey, das ist die Metapher eigentlich für mein Leben. Ich bin auch so ein Sticky Frog. Nur, dass an mir eben keine Gegenstände kleben bleiben, sondern Eindrücke, Sachen, weißt du? Für mich ist jedes Treffen mit einem anderen Menschen mit einem Risiko verbunden, weil ich nachts definitiv Fratzendisco haben werde. Mhm. Ich weiß nicht, welchen emotionalen Impact es für mich haben wird, bei irgendeiner Netzwerkveranstaltung teilzunehmen. Es kann sein, dass ich die nächsten 6 Wochen Albträume haben werde oder irgendwelche Ängste das in mir auslöst. Also ich bin quasi der Sticky Frog, aber auf emotionaler Ebene. Ganz, ganz schlimm. Also klebrige Hände, nein,
Sticky
danke.
Sticky Soul.
Also ich könnte wahrscheinlich nicht tippen. Ich tippe ziemlich viel und ich tippe im Bett. Das heißt, ich brauche es mehr, dass meine Hände nicht klebrig sind. Weil die Füße brauche ich, wenn ich im Bett liege, sowieso nicht oder sitze.
Ja, du hast recht, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich möchte das auch nicht, weil ich will davon überhaupt gar nichts haben. So.
Also weder klebrige Hände noch klebrige Füße.
Also klebrige Hände oder klebrige Füße. Klebrige Füße sind ein bisschen einfacher zu handhaben, weil da kannst du irgendwas drum wickeln und dann Socken drüber ziehen.
Ach so, habe ich das mir gar nicht vorgestellt. Ich dachte, das wäre so existenziell. Du kannst es nicht verhindern. Du hast einfach diese klebrigen
Egal,
Füße. Die Strafe
Gottes.
Wie viele
Gottes, Schuhe
sozusagen.
Du übereinander anziehst.
Genau.
Immer draußen am Kleben. Ja, nee. Das, ja. Ja, aber dann eher klebrige Füße. Dann. So.
Ja, aber du wärst, hey, du wärst in der Lage, dich viel besser so zu bewegen. Könntest wie so ein Vampir an einer Schlosswand hochkratzen.
Ja, aber dafür brauchst du ordentlich Bauchmuskulatur, um dich dann auch gerade zu halten. Weil wenn, dann willst du ja im stimmt. rechten Winkel da hoch, damit es möglichst geheimnisvoll
geil aussieht. Ja.
Oh, ah, da ist wieder die Fassadenläuferin von Augsburg. Und dann werden so Sachen in Stein gemeißelt über dich und in Jahrhunderten werden sie
ja, aber damals. Andererseits ist das ja sinnlos. Ich denke gerade drüber nach. Also es bringt ja auch ziemlich wenig, wenn du dann nur klebrige Füße hast. Es wäre schon geil für die Kletterei, wenn du auch klebrige Hände hättest.
Ja, dann könntest du dich so verhalten an der Wand wie so ein, weißt du, wie diese Drahtspiralen, die so Treppen runterlaufen. Weißt
ja!
du,
zing,
zing, zing. Oh, geil. Das könntest du dann in der horizontalen.
Also, Slinkies oder wie die heißen.
Keine Ahnung, wie die heißen. Aber das könntest du dann machen. Könntest du dann immer so praktisch wie so ein Purzelbaum, ja? Immer von den Füßen auf die Hände so, hepp, 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 hepp.
Hm? Ja, herrlich.
Mich würde das ein bisschen verstören, glaube ich, wenn ich das sehen müsste. Aber naja. Der Jan wüsste gerne, wie Holgi im Rückblick auf seine Vasektomie blickt. Würdest du das nochmal machen?
Nein.
Hat das irgendwas mit dir gemacht, was du so nicht erwartet hättest? Hättest du das eigentlich schon viel früher machen sollen? Würde ich das nochmal machen? Ja.
Was? Hast du diese Frage nicht auch schon zigmal beantwortet?
Keine Ahnung.
Aber du mit deiner Art her als kannst du ja natürlich nicht
wissen. Woher soll ich das wissen?
Ja. Genau. Alles ist sieht
Phil,
wie neu
kennst
aus.
Kennst du Phil? Phil, diesen Kabarettisten?
Ja, F-I-L.
Ja? F-I-L, Phil. Kennst du das mit, ist es eigentlich kalt draußen von ihm?
Nein.
So ein Lied, das er hat. Dann erzählt halt so, ne? Und dann liegst du so im Bett mit deiner Frau und stehst so auf, irgendwie guckst aus dem Fenster, bist gerade aufgestanden und sie fragt, ist es eigentlich kalt draußen? Und dann tritt er halt so an seiner Gitarre so ein Distortion, also so ein Verzerrer an und spielt dann auf seiner Gitarre so eine Heavy-Metal-Nummer. Woher soll ich das wissen? Ich bin doch auch gerade erst aufgestanden! Ist es eigentlich kalt draußen? Und irgendwann feigt sich über dieses Ding rum, sagt eine Kollegin von mir, ja, das hat er über mich geschrieben, das Lied.
Was?
Woher soll ich das wissen? Echt super. Ja, ja, das hat er über mich geschrieben. Ich habe das immer gefragt. Ist eigentlich kalt draußen? Naja, nochmal. Würdest du das nochmal machen? Ja. Hat das irgendwas mit dir gemacht, was du so nicht erwartet hättest? Ja, es gab ja eine kleine Komplikation, die hat einen Schmerz in mein Schmerzgedächtnis geschrieben und es hat ziemlich lange gedauert, bis der da wieder rauskam. Das heißt, mir haben einfach die Klöten wehgetan, über Gebühr lange. Hättest du das eigentlich schon viel früher machen sollen? Ja, ja, hätte ich. Mindestens 10 Jahre.
Mhm.
Und Frage von David. Der Bus, also Roman von David. Der Bus hält gerade an einer Haltestelle, an der ein Zigarettenautomat steht. Ein seltener Anblick, aber irgendwie logisch, dass es davon früher mehr gab. Was mir jetzt allerdings auffällt, gab es früher nicht auch viel mehr Kondomautomaten? Gefühlt habe ich mich da als Kind ständig und überall drüber gewundert, selbst beim Kaufhof auf der Kundentoilette. Wo sind die nur alle hin und wenn ja, warum? Die jungen Leute haben doch wohl das Verhüten nicht so aufgehört wie das Rauchen?
Ist das wirklich so? Ich wundere mich persönlich immer darüber, wie viele Kaugummiautomaten es noch gibt, mit diesen Plastikbällen, in denen irgend so ein Schrott zusammengeknüllt ist.
Ich habe also, das Gefühl, dass es mehr von denen gibt.
Oder? Es gibt mehr von denen.
Ist das selektive Wahrnehmung oder gibt es wirklich mehr von denen?
Ich habe das Gefühl, die sind überall. Ich sehe die ständig. Also ich habe vielleicht einen Hyperfokus drauf, weil ich halt so Retro-Scheiß mag und da generell ein Auge für habe. Aber also ich wundere mich jedes Mal. Ich, oh mein Gott, hier steht auch wieder einer dieser Kaugummi-Automaten. Mir kann doch keiner erzählen, dass die Kinder von heute nach der Schule da eine Münze reinwerfen und sich da was rausholen.
Muss ja auch nicht, weil im Zweifelsfall sind diese Dinger für so Idioten wie dich und mich da, weil wir denken, oh, guck mal, das gibt's wieder, da schmeiß ich mal eine Münze rein. So sind wir ja dann leider. Deswegen haben wir ja auch irgendwie, ziehen wir ja jetzt auch die teuren Schuhe an, die wir uns als Jugendliche nicht leisten konnten.
Es könnte also die Reaktion auf die Retro-Nostalgie-Welle sein, die im Zeitalter der Verluste natürlich den Zeitgeist bestimmt.
The Age of Loss.
Ja, so ist es.
Stimmt, Zeitalter der Verluste.
So ist es doch. Ja.
Wir werden jetzt alle ärmer. Wir werden, vereinzelt sind wir schon, jetzt werden wir ärmer.
Ja, natürlich. Wir verlieren jede Selbstverständlichkeit. Die Welt ist nicht mehr die, die wir kannten.
Na gut, das ist ja normal. Also das ist ja jeden Tag so, dass die Welt sich ändert.
Ja, aber so massiv.
Ist die Frage, ist es so massiv? Wenn ich mir so meinen Vater anschaue, der ist Jahrgang 1936.
Krassere Einschnitte miterlebt.
Naja, das ist 39, Verzeihung, Jahrgang 39. Ja. Also der ist halt nach dem Krieg im Grunde aufgewachsen, erst so richtig. Und die krassen Einschnitte, also was er auch verloren, also damals hast du, das Autoritäre ist erstmal weggegangen. Jetzt kommt's wieder.
Ja, das ist eben die Sache.
Aber ich glaube, das ist das Rückzugsgefecht, was wir da sehen, glaube ich wirklich. Mhm. Also es ist halt ein Rückzugsgefecht, dummerweise mit verbrannter Erde, weil das ist das, was die Autoritären am besten können, Dinge kaputt machen. Ich versuche gerade so ein bisschen durchzugehen. 1950er Jahre, 60er Jahre, da kam der Rock'n'Roll, dann kam das Fernsehen, Telefon für alle, Automobile für alle, die Freizügigkeit, insbesondere für Frauen. Das sind auch riesige Einschnitte gewesen. Vielleicht nicht ganz so revolutionär wie das Internet, aber.
Ja, aber das sind Einschnitte gewesen, die sich wie Gewinne angefühlt haben und nicht wie Verluste. Klar, für einige Leute auch wie ein Verlust, also so Kritiker dieser ganzen Veränderungen.
Konservative.
Natürlich gab es immer, konservative, es gab ja immer Skepsis, aber die Veränderungen, die wir heute haben, finde ich, die fühlen sich tatsächlich nach Verlust an. Die fühlen sich an wie, oh, da kommen Veränderungen auf uns zu, wir müssen uns daran anpassen und zu dieser Anpassung wird es gehören, uns zurückzunehmen, auf Dinge zu verzichten. Ja, aber apropos Verzicht, können wir auf Kondome verzichten? Können junge Menschen auf Kondome verzichten?
Ich muss den Gedanken eben noch, weil ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das. Entschuldige. Ich empfinde das. Den Anpassungsdruck, also ich spüre auch Anpassungsdruck. Ich empfinde den Anpassungsdruck als nicht so extrem tatsächlich. Also weiß ich nicht, worüber. Die gendergerechte Sprache, haben wir oft genug drüber gesprochen. Ich empfinde das nicht als Verzicht, Verlust, zu großen Anpassungsdruck zum Beispiel. Obwohl es was ist, wo ich mein Verhalten wirklich mit kognitivem Aufwand ändern und überprüfen muss. Konstant eigentlich. Ja? Also ich Dönermann muss ständig meine Privilegien checken. Aber das fühlt sich nicht wie ein Verlust an. Das Einzige, was sich wie ein Verlust anfühlt, ist, dass wir alle ärmer werden jetzt, ohne dass das nötig gewesen wäre. Und dass wir alle ärmer werden, liegt im Wesentlichen an Russland und neuerdings an den USA. Das ist tatsächlich was, wo ich ein Verlustgefühl habe. Aber bei all den anderen Sachen, die von mir Anpassung verlangen, nicht.
Mhm.
Ich bin aber auch privilegiert, muss ich auch dazu sagen. Ich bin nicht auf ein Auto angewiesen. Ich wohne in der Innenstadt. Und zahle da trotzdem nicht viel für, womit wir bei der besten Investition waren, die ich wahrscheinlich in meinem Leben getätigt habe, nämlich diese Wohnung hier. Also aus meiner privilegierten Situation heraus ist das Einzige, wo ich gerade wirklich einen Verlust, oder Verlust ist immer so schwer, wo ich gerade wirklich das Gefühl von Verzicht bekomme, was ich auch ärgerlich finde und wo ich auch gerne die Zeit zurückgedreht sehen würde, ist halt wirklich Wohlstandsverlust und der wäre nicht nötig gewesen. Und witzigerweise, dieser Wohlstandsverlust, den ich jetzt gerade erlebe, hätte ich den gleichen Wohlstandsverlust erlebt, um davon die Armen zu finanzieren, ja, würde ich auch das nicht als Verlust sehen. Ganz interessant. Denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach, ehrlich gesagt. Also meine Welt ist nicht schlechter geworden. Meine Welt ist nicht schwieriger geworden. Ich habe kein Problem zu flirten. Als Me Too. Oh, jetzt darf man ja noch nicht mehr flirten. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu flirten. Also, mir fehlt nichts tatsächlich. Außer Fahrradwege.
Ja, das ist ja schön für dich heute.
Ja, Holger, toll.
Dann ist jetzt mal Zeit für die obligatorische Höflichkeitsfrage.
Wo habe ich denn? Ach nee, wir waren noch bei den Kondomautomaten. Ich glaube nicht, dass die weg sind. Ich glaube, das ist was hier, Zigarettenautomat an der Haltestelle. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, Kondomautomaten jemals öffentlich gesehen zu haben. Immer
Was?
Nur
so
an der Bushaltestelle neben dem Kippenautomat. Ich kenne Kondomautomaten aus öffentlichen Toiletten, aber nicht von der Straße. Also so das meinte ich nicht öffentlich, also draußen. Nee. Und
genau, das ist immer irgendwo drin, in einer Disco oder so, in einem Club.
Und da hängen die immer noch. Das Einzige, was mir dann irgendwann mal aufgefallen ist auf der Autobahnraststätte, ist, dass es da auch Taschenmuschis gibt.
Wow,
aus dem Automaten. Ich hab gedacht, was mag das sein? Aber das war nicht billig, darum habe ich es nicht gezogen. Also das war irgendwie so neu, aber nee, sonst, ich sehe die überall. Also immer, wenn ich aufs Klo gehe. Die sind nicht weg, David. Und hier die obligatorische Höflichkeitsfrage für Alexandra und von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Ja, mir geht's heute nicht so gut. Ich habe das Gefühl, wir haben mal wieder die mieseste Folge aller Zeiten produziert.
Haben wir ja auch. Letztes Mal ja auch schon.
Die Fragen, letztes Mal ging's noch. Die Fragen waren wieder extrem unexistenziell. Sie waren nicht sehr philosophisch.
Ja, schlimm.
Ja, komm, ich bitte dich. Dressing aus der Salatschüssel trinken. Welche Soße wir auf Fastfood tun würden. Also die einzige Frage, die für mich wesentlich berührt hat, war die mit den klebrigen Füßen. Das war der Menschheit angemessen.
Manche Sendungen sind halt aber, es gibt da aber auch Alltagsphänomene. Also und man muss auch alltagspraktisch belehrt werden. Also da, ne? Also ich finde halt so alltägliche Fragen auch lustig. Aber stimmt schon, die diepe philosophische Fragen sind natürlich viel, viel schöner. Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, und pass auf, das muss ich jetzt noch sagen, weil wir kriegen ja hin und wieder Zuschriften. Habt ihr so einen ganzen Wäschekorb voll mit aus der Hörerschaft mit Zuschriften. Und uns schrieb ein David, und zwar in die Vrindt-Kommis.
Oh.
Jetzt kommen Corona-Jahre in den Fragen und ich habe das Gefühl, dass in der Zeit außerordentlich wenige Fragen kamen. Zumindest hast du jetzt mehrfach
Absolut.
Das Datum gesagt.
Ja.
Und da war ja von August bis 23.12. jetzt ein Dritteljahr dabei mit nur vier Fragen oder so.
Ich guck also da nochmal rein, ob da irgendwas, kann natürlich auch sein, dass irgendwas kaputt gegangen ist.
Oder es kam wirklich wenig. Es war ja auch genug Backlog und es wurde immer später, dass die Fragen kamen. Keine Kritik, David. Ja, und
Januar.
Da dachte ich mir, wenn das stimmt, dann sind wir echt ganz schön gearscht.
Januar, Februar. Es sind einfach nur wenig Fragen gekommen, tatsächlich.
Wenig Fragen gekommen sind, brauchen wir dringend Nachschub. Also naja. Das ist jetzt ein Plädoyer.
Ja.
Wir sind immer noch im Jahr 2021.
Genau, wir sind immer noch vor vier Jahren. Also das ist,
ne? Trotzdem,
also,
ja, man sollte sich nicht in Sicherheit wiegen.
Das stimmt. Also wir haben nur noch, also wir sind schon im September 21 sind wir schon. Also das heißt noch 3,5 Jahre, dann ist hier Schluss.
Ne? Ja.
Ja. Aber vielleicht kommt ja auch, weil du ja jetzt häufiger sagst, ja, so Fragen und, ne, und so diepere Fragen und philosophisch wichtigere Fragen. Vielleicht kommt das ja dann jetzt auch und in 3 Jahren würden wir uns dann ernten. Wünschen, es ginge mal wieder um Fritten.
Ja, das ist schön.
Ja. Ach so, ich habe noch gar nicht auf Esurells Frage geantwortet. Ne? Ja, scheiße geht's mir, ich versuche die Form zu wahren. Ich habe, wer es nicht im Realitätsabgleich gehört hat, hört ja nicht jeder alles. Am Anfang März ist meine Mutter gestorben, die habe ich beerdigt, oder die haben wir beerdigt. Daraufhin habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass es sinnvoller sein könnte, meinen Vater aus dem Altersheim in der Nähe von Köln auszuchecken und in ein spezialisiertes Demenzpflegeheim hier in Berlin umzuziehen, was ich auch gemacht habe. Das also alles innerhalb von 5 Wochen. Hab meinen Vater hierhin umziehen können, damit ich ihn einfach auch öfter mal besuchen kann, was ich auch tue, im Moment 2-3 Mal die Woche. Was mich aber, weil mein Vater nicht umsonst im Demenzpflegeheim ist, mich über Gebühr runterzieht, und zwar so sehr runterzieht, dass ich das Gefühl habe, am Rande einer Depression zu stehen.
Oh.
Ja, so ungefähr geht's mir. Also es ist so, ja, also es geht mir nicht wirklich gut. Also es geht mir besser, das muss ich sagen, es geht mir besser, als es mir die letzten beiden oder drei Jahre vielleicht sogar gegangen ist, als es mit meinen Eltern ja immer weiter eskaliert hat, weil jetzt ist so ein Punkt, wo, also jetzt habe ich so zumindest eine, wie nennt man das, kein Schlussstrich, was kommt vor dem Schlussstrich? Eine Zwischenbilanz, dass es jetzt alles soweit eingetütet in trockenen Tüchern sozusagen. Also ich habe jetzt strukturelle Klarheit immerhin und da passiert jetzt nicht mehr viel. Also das Einzige, was jetzt noch passiert in dieser Hinsicht, ist, dass irgendwann, und ich kann noch nicht mal ansatzweise absehen, wann das sein mag, mein Vater stirbt. So. Und dann weiß ich aber, was zu tun ist. Ja. Das Einzige, was mich halt wirklich irre macht, ist diese null Selbstwirksamkeit diesbezüglich. Ich bin das nicht gewohnt, kein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben in irgendwelchen Bereichen. Und in diesem Bereich, alles, was jetzt mit dem Pflege und Tod und alles, also alles mit dem Altwerden meiner Eltern zu tun hat, da ist mir, ich bin fast handlungsunfähig. Ja? Das Einzige, was mir leichter macht, ist, dass wir genügend Geld haben, um Dienstleistungen zu kaufen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, kann ich das mit Geld regeln. So. Aber ich merke, dass es das nicht, das reicht nicht. Ja, also, weil das emotionale Regeln, da komme ich immer noch nicht hinterher. Beziehungsweise bin ich jetzt wieder da, wo ich auch vor ein paar Monaten schon mal war. Nämlich in so einem komischen, irrealen Zwischenzustand, seelische Zwischenwelt irgendwie. Ja. Das ist es. Also, mir geht's nicht wirklich schlecht. Aber mir geht's halt auch nicht wirklich gut. Ich fühle kaum was. So, das ist es eigentlich. Und das ist es auch, warum ich die Sorge habe, auf eine Depression zuzumarschieren. Vielleicht stecke ich auch schon drin. Das werde ich rausfinden. Also ich habe jetzt auch lange, ich war lange nicht bei meiner Therapeutin. Viele, viele Monate nicht, weil wir auch gesagt hatten, so eigentlich ist gerade gut. Brauchst ja nicht. Meld dich, wenn du was hast. Und ich habe mir gestern vorgenommen, diese Woche dann mal nach einem Gesprächstermin zu fragen bei der. So geht's mir.
So.
Aber ich habe trotzdem, es wird wärmer, es wird Frühling, es wird. Zumindest fühlt es sich so, also fühlt sich eigentlich schon seit einem Jahr so an, als würde es werden. Aber vielleicht wird es ja jetzt.
Ja, ich stecke ja auch schon seit letzten August in einer tiefen seelischen Krise, würde ich auch als Depression bezeichnen. Bei mir hat sich jetzt auch das Gefühl eingestellt, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Tatsächlich frühlingsbedingt. Das ist einfach eine andere Qualität, wenn du rausschaust und der Baum vor dem Haus hat schon grüne Blätter.
Ja.
Das ist eine andere Qualität einfach.
Absolut. Dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Ja.
Alexandra Tobor, ich danke dir.
Ciao zusammen.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.